Poppies, was geht? Wir sind zurück. Brain Pops, der Podcast hinter den Kulissen des Profisports. Wie üblich mit meinem kongenialen Partner Dominik Theodorou und meiner Wenigkeit Lennart Stechmann. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und ich gebe mal direkt nach Bamberg mit lieben Grüßen. Hey Dom.
Hey Lennart. Ich freue mich auch wieder zurück zu sein. Ich hoffe, du hast das Schneechaos überlebt, aber es sieht ja so aus. Ich hoffe, dir geht's gut und ich freue mich schon auf eine neue Folge.
Ja, absolutes Schneechaos. Ja, ich überlebe das hier so. Ich habe dir ja heute Morgen schon eine Sprachnachricht geschickt und bescheinigt, dass ich richtig Bock auf die Folge habe, vor allen Dingen auf den Gast hier heute, weil wir ihn beide auch gut kennen. Aber habe dich auch schon vorgewarnt, dass ich wahrscheinlich mit einem kleinen Energiedefizit hier auflaufe. Ich saß heute 8 Stunden in so einem Workshop und da durch Schneechaos und Corona ist das dann 8 Stunden am Laptop. Ah, da ist mal ein bisschen geschlaucht, aber ich gerade habe ich so ein richtiges High, weil ich richtig Bock habe und
ich hoffe, das
hält sich noch aufrecht.
Momentan merke ich davon nicht so viel.
Ja, ich hoffe, das bricht nur nicht ein, weißt du, wie so ein Zuckerschock da manchmal, wenn dann so, ist vorbei. Vielleicht noch kurz, bevor wir auf den Gast zu sprechen kommen und was wir hier in der Pre-Show ja immer ansprechen wollen, worauf wir so ein bisschen hinaus wollen, für die deutschen Poppies, so sage ich es jetzt einfach mal, oder die keinen Bock haben, unser englisches Gesülze zu hören. Wir haben ein neues Format mit der Aftershow. Das fand ich, das hat mir richtig Spaß gemacht. Das fand ich richtig cool, dass wir da ein paar Tage später, nachdem wir uns die Folge angehört haben mit der Julia, da nochmal drüber gesprochen haben. Wie war es denn so für dich?
Ja, ich fand es ganz hervorragend. Ich hatte ja das letzte Mal auch schon erwähnt, dass man so viele Sachen, die man dann, wenn man die Folge nach der Aufnahme zum ersten Mal hört, kriegt man so viel mehr Sachen mit und bleibt doch irgendwie noch viel mehr hängen. Und sich dann zu entscheiden, was für einen das Wichtigste war, das hat mich dann dazu gebracht, dass ich mich mit dem Thema auch nochmal intensiver auseinandergesetzt habe.
Genau, einfach nochmal so, ja, eine andere Wahrnehmung. Wenn man es ein zweites Mal hört oder auch ein Buch ein zweites Mal liest, da springt einem immer irgendwas anderes dann ins Auge. Ich habe gerade gemerkt, wie übertrieben schnell ich eben geredet habe. Ich versuche mich jetzt mal ein bisschen runterzufahren hier. Ja, und das machen wir heute natürlich auch wieder, dann in ein paar Tagen. Freue ich mich schon drauf, aber erstmal brauchen wir natürlich die Folge. Und heute haben wir, wie ihr es im Titel, liebe Poppies, schon lesen könnt, den Dominik Bayense de Mello zu Gast. Ich habe mit ihm ein halbes, nicht ganz, ich bin in der Saison gewechselt, zusammengespielt. Und Dom, du hast, glaube ich, 2 Jahre mit ihm zusammengearbeitet, oder?
Ja, war mehr ein Jahr.
Mehr wirklich. Ein Jahr?
Ja. Mhm.
Genau,
war auch mein Anfangsjahr.
Ja. Und dein erstes Jahr sogar, spannend, auch wie sich jetzt vielleicht da die Perspektive nochmal geändert hat.
Allerdings, sehr spannend.
Und Dominik, vielleicht ganz kurz zu seiner Person, ewig lang in der BBL gespielt. Wir sind gerade schon mal seine Station durchgegangen, lange in Frankfurt in der BBL, 6 Jahre, glaube ich, Oldenburg und wie gesagt Göttingen und ja, am Ende des Tages würde ich sagen, Google him. Da findet man alle Infos. Der Mann hat einen Namen und mittlerweile aber Karriereende, schon jetzt ein paar Jährchen arbeitet. Und hat diese Transition, sag ich mal, erfolgreich gemeistert oder zumindest wollen wir das rausfinden. Und das wäre auch so ein Thema, wo ich ganz gerne mal hingucken würde. Karriereende hatten wir auch kurz mit der Julia mal angesprochen, dass das für Athleten auch mit der Wertschätzung und so nicht ganz so einfach sein kann. Und da wollen wir mal gucken, auch was ihm so für Skills jetzt vielleicht aktuell helfen, die er so im Sport, da in der Basketballkarriere gelernt hat und was er da mitnehmen konnte, was vielleicht auch nicht so hilfreich ist. Ja. Man weiß es ja nicht. Worauf willst du ihn so ansprechen?
Och, mich würde mal interessieren, wie das jetzt generell so, wie das nach der Karriere war, auch der vielleicht auch nicht nur nach der Karriere, aber während der Karriere, wie ihn das Thema Athletiktraining begleitet hat. Aber auch wie danach dann der Übergang in die Berufswelt und ja, was passiert dann mit seinem Körper? Solche Geschichten, das würde mich schon interessieren.
Ja, auch auf körperlicher Ebene spannend, ne? Das hatten wir auch schon mit Harper damals, obwohl ja. Der ist ja jetzt wieder aktiv, der Gute.
Richtig.
Ja, der Podcast hat auch noch hohe Wellen geschlagen, aber dazu an anderer Stelle vielleicht mal mehr.
Ja.
Und ja, ich glaube,
wir holen ihn mal dazu.
Wir holen ihn jetzt einfach mal dazu. So, und da sind wir zurück mit unserem Gast Dom bei Jense de Mello ist bei uns. Hey Dom.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Ja, freut uns.
Bevor du jetzt noch was sagst, Lennart, wir müssen uns jetzt mal irgendwie überlegen, ne? Weil ich habe das Problem ja jetzt gerade die letzten Jahre auch. Wir haben ja Dominik Lockhart bei uns in der Mannschaft. Und da ist es immer so, dass der Coach immer Dom schreit, beim Training, wo auch immer. Und wenn er Dom schreit, kriege ich immer erstmal einen Schock, weil ich denke, dass er mich meint. Aber er meint dann während des Trainings immer Locke. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir das hier machen. Lennart, du hast ja eine gute Idee, ne?
Ja, das hatte ich ja schon angekündigt, da die Leute ja die Story deines Nicknames, Mauli, jetzt hier auch schon von Kette erzählt bekommen haben. Bist du ab jetzt Mauli? Ich versuche mich da quasi, dich jetzt Mauli nur noch zu nennen und Dom ist Dom. Haben wir das auch geklärt? Dom, schön, dass du uns hier in dem Podcast besuchst, sag ich mal. Du stehst schon länger auf unserer Liste.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wer dich nominiert hat. Mauli, erinnerst du dich noch? War es Harper? Kann es sein?
Es kann sein, ja, aber genau weiß ich es auch nicht mehr. Du wurdest auf jeden Fall nominiert.
Ja. Das steht außer Frage. Das heißt, du stehst schon länger auf der Liste. Dementsprechend haben wir auch einiges uns schon vorher überlegt, was wir dich hier heute alles fragen wollen. Aber vielleicht, wir haben dich schon versucht, kurz vorzustellen vorhin in der Pre-Show. Kurz gesagt, hier einfach googeln eigentlich, ne? Das findet man die ganzen Stationen, wo du gespielt hast und so weiter. Aber vielleicht verlierst du noch mal kurz ein, zwei Sätze zu deiner Person, was die Leute vielleicht interessieren könnte.
Okay.
Ja, also.
Vielleicht vorweg mal namenstechnisch, bin ich ja fast immer Mello genannt worden und Dominik Lockhart damals noch in Oldenburg, als er noch in der Pro B gespielt hat und bei uns mittrainiert hat, war ja Löckchen. Also da hatten wir eigentlich nie die Probleme. Aber ich glaube, er ist vom Löckchen zu einer Locke geworden. Und ein ziemlich ansehnlicher Spieler, von daher. Aber zu meiner Person, also ich habe, wie ihr ja wisst, 10 Jahre in der BWL gespielt, davon 6 Jahre in Frankfurt. Tolle Zeiten gehabt, muss ich sagen. Damals auch noch mit Pascal Roller zum Beispiel zusammengespielt und anderen, wo wir auch im Finale standen und im Pokalfinale. Dann ging es weiter nach Oldenburg, dann war ich 3 Jahre in Oldenburg. Das war auch eine echt tolle Zeit, habe ich wirklich sehr genossen. Und auch da waren wir im Finale und ganz erfolgreich. Und dann habe ich mein letztes Jahr in Göttingen bestritten, was nochmal eine ganz andere Station war. Aber, und da könnt ihr euch ja auch noch dran erinnern, so mit Khalid und Alex Ruoff und Harper und so. Das war auch echt ein spannendes Jahr, wo wir viele größere Teams auch geschlagen haben. Also alles in allem habe ich 10 Jahre voll gemacht und dann hat's auch gereicht. Ja. Und vielleicht noch kurz, genau, also ich durfte, hatte auch die Ehre, Nationalmannschaft spielen zu können, also über die ganzen Jugendnationalmannschaften bis hin zur A-Nationalmannschaft und habe einen Sommer auch mit den ganzen großen Alten mitgemacht, mit Nowitzki und Patrick Fehmerling und allen, wie sie, Damon Green und so weiter, Steffen Hamann. Das war auch ein tolles Erlebnis. Und das alles in den 10 Jahren ungefähr.
Ja, wenn ich das so höre, freue ich mich schon auf die Nominierung später.
Eine Sache, wo ich gleich mal nachfragen möchte. Du hast gerade gesagt, das letzte Jahr in Göttingen, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Das war mein erstes Jahr als Athletiktrainer. Da gab es eine nette Anekdote. Vielleicht kannst du noch mal erklären, was da passiert ist. Okay. Ich glaube, du hast ein T-Shirt geschenkt bekommen. Oder irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall stand auf dem T-Shirt No Cake for Mello.
Ja, das war ein Running Gag, den Johann besonders gefeiert hat. Und dann haben wir ihm zum Abschied am Ende der Saison, hatte ich damals ihm dann ein T-Shirt gedruckt, mit dem Spruch drauf und einem sehr jungenhaften Bild von ihm. Ja.
Ah, aber was waren die Hintergründe da genau?
Ach, da waren wir in Bremerhaven am Buffet und ich glaube, Johann hatte ja sonst auch immer gerne im Bus Snickers verteilt und ähnliche Dinge und hatte dann aber seine Meinung geändert und beim Nachtischbuffet gesagt, so da zieht er jetzt mal die Grenze. Und so ist das zustande gekommen. Ja,
ja, da gibt es einige legendäre Geschichten, wenn du das so erzählst. Mello, muss ich dran denken an die Mauli, kannst du dich, ich glaube, da war Mello nicht mehr dabei, das Jahr mit, ich nenne den Namen mal lieber nicht, aber da hatte der Spieler sich entschieden, Ketchup morgens auf seine Eier zu schmieren. Das war keine gute Idee, sag ich mal. Das wurde auch nochmal wieder aufgegriffen. Ja, aber ganz kurz nochmal zurück zu dir, Dom. Vielleicht auch noch ganz kurz, was machst du jetzt? Von wo rufst du uns überhaupt an? Wo erreichen wir dich gerade?
Ich bin tatsächlich in meiner Wohnung in Hamburg. Ist ja nicht so, als ob man
Hamburg.
jetzt die große Freiheit hat, hier rumzureisen, Corona-bedingt. Ich arbeite ja mittlerweile bei Sartorius, ist ja also ein Göttinger Unternehmen oder internationales Unternehmen mit Hauptsitz in Göttingen. Ich arbeite, weil ich aber ne, also international arbeite, Homeoffice basiert, und das ist sonst eine spannende Mischung eigentlich aus viel Reisen und Zuhause sein gewesen. Und jetzt ist es halt nur zu Hause sein,
Ja.
ja, als Überbrückung.
Alles klar. Ja, da kommen wir dann später zum Ende der Folge auch auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Da haben wir auch noch ein paar Fragen. Ja, aber ich glaube zum Einstieg, Mauli, hast du dir ein bisschen was überlegt, oder? Wolltest du uns mal so ein bisschen hier ready to rumble kriegen, sag ich mal?
Ja, was mich erstmal interessieren würde, wie ist denn das so, das Leben nach der Karriere, ja, jetzt auf den Körper bezogen? In der Saison, was waren dann da so deine körperlichen Wehwehchen und wie hat sich das nach deiner aktiven Karriere entwickelt?
Oh, da muss man natürlich bedenken, in welchem Alter man sich bewegt. Ja? Am Anfang lacht man ja noch über die Älteren, die nach dem Training sich hinlegen und eisen und sich und noch Behandlungen bekommen und so weiter. Und man dankt dann da noch rum, so mit 19, 20, 21 und so. Das nimmt dann drastisch ab mit den Jahren. Und zum Ende hin merkt man immer mehr, wie wichtig das eigentlich ist, sich um seinen Körper zu kümmern. Und ich bin ja glücklicherweise fast verletzungsfrei geblieben die ganzen 10 Jahre. Die einzige etwas schwerere Verletzung hatte ich in Göttingen tatsächlich, am Sprunggelenk. Aber sonst bin ich über die ganzen Jahre fast verletzungsfrei geblieben. Und trotzdem muss ich sagen, und ich glaube auch, das verändert sich mittlerweile, gibt es natürlich Verschleißerscheinungen. Also ich habe große Schwierigkeiten, wenn ich ehrlich bin, meine Beine angewinkelt zu lassen, also längere Autofahrten oder irgendwo zu sitzen, ohne die Beine auszustrecken. Selbst im Restaurant suche ich mir immer einen Platz, wo ich mich drehen kann und dann meine Beine in den Gang lege, was häufig zu Unfällen führt. Aber also das sind so die üblichen Wehwehchen. Und ja, mit der Zeit merkt man dann halt auch eigentlich, wie wichtig das ist, sich während seiner Karriere schon darum zu kümmern, gute Behandlungen zu bekommen, auf seinen Körper zu achten, sich gut zu ernähren, und all diese Dinge umzusetzen, die einem dann, wie gesagt, später in der Karriere bewusster werden. Ja.
Würdest du sagen, dass diese körperlichen Wehwehchen, die du jetzt hast, auf jeden Fall geschuldet sind, ja, von deiner Profikarriere?
Absolut. Und das, also nichts Unübliches, würde ich sagen. Ich habe das jetzt einfach, wenn ich ab und zu ja auch noch mal ein bisschen hier Basketball spiele in Hamburg, habe ich ja so ein bisschen auch eine coole Truppe gefunden, auch mit ein paar ehemaligen Basketballern, hier Hendrik Feist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, und so ein paar andere, die alle mittlerweile sich in Hamburg angesiedelt haben. Und da treffen wir uns ab und zu und spielen mal ein bisschen. Das macht auch super viel Spaß. Aber da merkt man das halt total. Und da sieht man aber auch, wie schnell der Sprung weggeht von, das ist das Niveau oder das Level, auf dem ich mal gespielt habe und was dafür erforderlich ist, um überhaupt richtig verteidigen zu können und hoch und runter zu sprinten permanent. Oder einfach so ein bisschen Alibi-Defense zu spielen und nach vorne zu laufen und einen Dreier drauf zu hauen. So, ne? Wobei ich das auch präferiere, muss ich ehrlich sagen. Ja, ne, aber das ist das also hat sich schon bemerkbar gemacht, auch mit Abschluss der Karriere. Ja.
Ja, hat der Harper ja auch erzählt, wobei der ja jetzt doch wieder aktiv ist, aber die Folge mit Harper war ja auch sehr eindrucksvoll, also wie er sich da beschrieben hat, was da alles bei ihm irgendwie auseinanderfällt, Hüfte, Knie, Fußgelenke, kann nicht mehr sein Knie strecken und kaum geradeaus laufen, so ungefähr. Und jetzt, gut, jetzt hat er es aber doch nochmal gepackt, sich da irgendwie halbwegs
Tatsächlich.
ready fit zu kriegen, ne?
Ja.
Der springt da jetzt doch wieder durch die Gegend.
Das stimmt, ja. Ich glaube, Harper ist nicht so leicht unterzukriegen, genau wie Alex. Und ich liebe diesen Sport einfach und freue mich für Harper, dass er sich da wieder reingekämpft hat. Ist ihm absolut gegönnt. Ja, vielleicht noch ein Punkt dazu einfach. Ich erinnere mich an meine Anfangszeit, als ich Chris Ensminger kennengelernt habe und der mir erzählt hat, dass er Yoga macht, ja. Und damals war das ja noch so ein bisschen neuartig. Mittlerweile verstehe ich sehr gut, warum er das gemacht hat, weil auch so das ganze Thema Beweglichkeit so wahnsinnig entscheidend ist. Ja? Also das wäre auf jeden Fall was, wo wo ich glaube, dass mittlerweile ganz anders gearbeitet wird und auch drauf geguckt wird. Aber jetzt, wenn man im Alltag viel sitzt zum Beispiel, sind so die ganzen einfachen Übungen, die man früher so ein bisschen ungerne gemacht hat, da sieht man jetzt den Benefit. Ja?
Ganz interessant, dass du das ansprichst. Das wäre jetzt so genau, in diese Richtung wollte ich sowieso gehen. Du bist ja immer noch, du verfolgst ja Basketball immer noch aktiv oder hast das zumindestens, warst ja bei uns, also als ich noch in Göttingen Athletiktrainer war, da warst du ja auch, habe ich dich immer ständig in der Halle gesehen, du hast die Spiele verfolgt. In Bezug auf das Thema Athletiktraining, das hat sich ja in den letzten Jahren echt rasant weiterentwickelt. Ich glaube, dass fast jedes Team hat mittlerweile einen eigenen Athletiktrainer. Das war ja eine ganze Zeit nicht so. Wie hat dich das Thema Training während deiner Karriere generell begleitet? Hattest du immer also Personen, die du ansprechen konntest, die dir geholfen haben, oder musstest du dir viele Dinge auch selber erarbeiten?
Das hat sehr stark mit der Station zu tun gehabt, und den Gegebenheiten. Also ich hatte das Glück, mit sehr guten Leuten arbeiten zu können. Also wir hatten auch besonders in der Nationalmannschaft wahnsinnig guten Support. Und eindrückliches Beispiel zum Beispiel, also als ich beim ersten Mal bei der A-Nationalmannschaft dabei war, auch mit Nowitzki, und ich gesehen habe, wie die Älteren alle gearbeitet haben, auf welchem Niveau und mit welchem Anspruch und auch welchen Support die Athletiktrainer da gebracht haben, hat man eine ganz andere Orientierung bekommen. Ja? Aber ich glaube, das hat sehr stark damit zu tun, mit wem man da zusammenarbeitet. Ich glaube allerdings auch, dass ein kompletter Kulturwandel da stattgefunden hat, weil du siehst einfach viel mehr auch über Social Media, wie trainiert wird, wie Individual Workouts mittlerweile aussehen. Das war damals ja alles gar nicht zugänglich. Ist man darauf angewiesen gewesen, dass in der Umgebung, ja, im Verein oder auch in den Auswahlmannschaften, die Leute einen da weiterentwickelt haben oder einem die Perspektive vermittelt haben, dass das, worauf ihr achten müsst, und so sieht das aus auf der obersten Ebene. Das ist ja mittlerweile für alle zugänglich. Und ich glaube, dass deswegen sich das Niveau, unabhängig auch von der Weiterentwicklung in den Bereichen und auch in den Clubs, auch in die jüngere Generation schon reingetragen hat. Ja? Und das ist, finde ich, total entscheidend, macht auch super viel Spaß, sich das anzuschauen. Ich habe das immer so gehandhabt, dass wenn wir zum Beispiel Preseason hatten, dass ich einfach immer als Erster die Übungen gemacht habe, weil ich wusste, dann schauen die Trainer halt auf mich. Weißt du, wenn du Erster bist, musst du immer laufen und du musst auch, also du musst die Übungen alle richtig machen, weil halt auch immer die Aufmerksamkeit auf die liegt. Und so habe ich irgendwie sichergestellt, dass ich immer fit war, auch wenn das ja nicht immer so spaßig war. aber zumindest irgendwie hat mir das geholfen, sicherzustellen, dass ich halt in Shape war, ne?
Gab es für dich in der Karriere irgendwas ganz Spezielles, was du regelmäßig gemacht hast und wo du auch gemerkt hast, hey, wenn ich das mache, das bringt mich weiter nach vorne, führt vielleicht dazu, dass du weniger Schmerzen hast, oder das führt sogar dazu, dass du dich auf dem Feld besser fühlst, irgendwelche speziellen Sachen, an die du dich noch erinnern kannst?
Ich habe, also wie gesagt, Athletiktraining und auch Krafttraining immer sehr ernst genommen, weil ich auch mich dadurch ja so ein bisschen ausgezeichnet habe, also durch die Schnelligkeit auch in der Verteidigung, also wirklich gute Spieler halten zu können. Ich bin ja häufig derjenige gewesen, der dann halt auf die stärksten Spieler angesetzt wurde. So, und da war mir halt auch immer klar, wenn ich mich dadurch auszeichnen kann, dann brauche ich da die richtige Basis für. Sonst fällt das halt weg, und das heißt, dass ich einfach mehr machen musste als die anderen. Das heißt, ich habe viel mit den Athletiktrainern gearbeitet. Ich war also viel im Kraftraum, aber ich habe auch viel so an meiner Schnelligkeit gearbeitet. Und das, glaube ich, hat mir zumindest immer auf meiner Position nicht unbedingt einen Vorteil, aber zumindest die Basis gegeben, das umsetzen zu können über die vielen Jahre.
Ja, das finde ich ganz interessanten Punkt halt zu, weil das ist, finde ich, beim Training immer was ganz besonders Wichtiges, dass man weiß, wo ist jetzt der Benefit für mich am größten, wenn ich daran arbeite. Weil man kann ja nicht immer alles ständig verbessern und trainieren, sondern natürlich eine Grundbasis musst du schon haben, also man kann jetzt nicht irgendwo nichts machen, aber es macht schon Sinn, wenn du jetzt sagst, ey, ich war hier Defensivspezialist, da an der lateralen Geschwindigkeit zu arbeiten oder so, das macht dann natürlich Sinn, weil du dadurch dein Spiel auf ein nächstes Level kriegen kannst.
Ich glaube, dass viel damit verbunden ist, ob man proaktiv auf die Leute in seinem Umfeld dann zugeht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Dom hätte, so, ich würde einfach jetzt auch mit dem anderen Blick darauf viel proaktiver den Austausch suchen und gucken, okay, was sind die Defizite, die ich habe, wo muss ich weiterkommen, wie kann ich das machen? Und wie gesagt, ich glaube, dieses Verständnis ist auch erst ein bisschen später in der Karriere gekommen und man muss viel früher ansetzen, darüber nachzudenken, okay, wie kann man da weiterkommen? Weil die Möglichkeiten halt mittlerweile bestehen. Und wenn man so einen Support hat, warum den dann nicht halt nutzen? Ne? Aber das muss auch so ein bisschen von einem selber kommen. Ne?
Ja. Interessant. Das ist natürlich auch das, wo ich meine Aufgabe natürlich drin sehe, gerade den jungen Spielern dieses Bewusstsein dafür, ja, bei denen dieses Bewusstsein zu entwickeln. Aber wie du schon sagst, wenn es nicht von dir selber kommt, dann ist es nicht ganz so einfach, das bei denen quasi fruchtbar zu machen. Aber
auch das wird vorgelebt mittlerweile auf Social Media. Wenn du die Instagram-Kanäle anguckst von Top-Athleten, NBA-Spielern, selbst LeBron oder so, posten ja ihre Workouts, und auch wie die essen und die leben das ja vor. Also dann wird das ja vermittelt und ich hoffe, dass sich das bei vielen früh halt schon festsetzt, zu sagen, okay, ich versuche das Beste oder Meiste aus mir rauszuholen und suche mir halt die Leute aus meinem Umfeld, die mich da weiterbringen können. Mhm. Aber das ist natürlich nicht immer ganz leicht, schon so früh zu realisieren. Ne?
Auf der anderen Seite hast du natürlich auch die anderen Jungs, die sich da schon unglaublich in die ganzen Thematiken eingelesen haben und teilweise auch, ich würde fast schon sagen, teilweise auch schon mehr Wissen mitbringen, Thema Ernährung, was weiß ich, als ich das teilweise habe. Ja? Und das ist natürlich dann, die Extreme hast du halt auch. Ne?
Ja, ich habe gefühlt, jetzt, wenn ich rückblicke, denke ich, dass ich so ein bisschen im Steinzeitalter unterwegs gewesen bin, in manchen Themenfeldern auch so. Klar, so Grundbewusstsein hatten wir und wir hatten auch Ernährungskurse mal und haben uns damit auseinandergesetzt und irgendwann entwickelt man das ja für sich selber. Also man guckt links und rechts, man guckt sich selber an und setzt dann so ein bisschen seine Maßstäbe. Aber ich glaube, wir sind da wirklich viel, viel weitergekommen. Also das Bewusstsein hat sich doch total verändert und deswegen sieht man halt auch so enorme Leistungssteigerungen, was Athletik anbetrifft, aber auch die Fertigkeiten. Ja? Wenn du siehst, was Jugendliche mittlerweile schon individuell können, ja, das ist weit voraus, ja, im Vergleich zu dem, was man früher mal gesehen hat. Also da gab es eine unglaubliche Weiterentwicklung.
Wenn du auf deine Karriere zurückblickst, ich habe da immer eine ganz klare Antwort, wenn mich das wer fragt, auf den Basketball jetzt bezogen, gibt es da irgendwas, was du total vermisst?
Ja, natürlich, ganz viel.
Was speziell?
Das Team, emotionale Aufs und Abs, fangen wir mal damit an. Lennart zeigt hier unangebrachte Gestiken im Hintergrund, müsst ihr wissen. Tatsächlich erstmal emotionale Aufs und Abs. Wenn du dich so reinsteigerst auf einen zum Beispiel wichtiges Spiel und du arbeitest die ganze Woche darauf hin und du gewinnst mal ein Spiel, du hast Adrenalinausstoß und du hast für was gekämpft, dann bist du ausgepowert, dann flachst du ab und dann geht's wieder dahin. So, das nachzuahmen im realen Leben ist schwierig, muss man ganz ehrlich sagen. Finde ich etwas, was man unterschätzt und was man in der Zeit eigentlich auch, wofür man dankbar sein sollte. Das Zweite ist, ich glaube, so das ganze Miteinander, so Teamgefüge und worüber ich mit vielen Kollegen gesprochen habe, man ist viel mehr im Kontakt, also man berührt sich ja viel mehr. Du schlägst ab, du haust rein, so du bumpst dich, du bist hyped, so. Das kann ich ja jetzt nicht mit Arbeitskollegen unbedingt machen.
Ich wollte gerade sagen, also, du kannst ja mal eine neue Kultur bei Sartorius.
Ja, moin. Versuch das so sukzessive einzuführen, aber nein, Spaß. Also, das ist etwas, was auch total viel Spaß macht und im gewissen Rahmen kann man das natürlich auch im Arbeitsumfeld bekommen, aber so richtig so dieser Team-Spirit und auch wirklich richtiger Fokus auf etwas hinzuarbeiten, mit einer klaren Zielsetzung und sich darauf einzuschießen und auch voll mitzugehen, aufeinander zu bauen und sich gegenseitig zu unterstützen und all das so richtig auszuleben, das ist schwer darstellbar, muss man ganz ehrlich sagen. Dafür gibt es natürlich viele andere Dinge, die dann auch schön sind, aber das sind so die Dinge, die ich in jedem Fall vermisse.
Ich würde hier ganz gerne einen Cliffhanger einbauen, da würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen später drauf zurückkommen, auch was diesen Übergang angeht, das hast du ja gerade schon mal so angerissen, aber Bevor wir da das machen, würde ich ganz gern vorher nochmal wieder so ein bisschen hier, ja, Dom, wir haben es, ich würde es fast schon ein bisschen Basketball philosophieren nennen, ja, so ein
Ja.
paar Thesen hier raushauen, mal ein bisschen diskutieren mit dir, damit wir dann quasi vom Basketball den Übergang in das Businessleben quasi nochmal gehen können. Ja, vielleicht zum Start, ja, Coaching-Stile würde ich ganz gerne mal ansprechen. Hatten wir nämlich hier schon mal ein, zwei Mal zum Thema. Vor allen Dingen, ich glaube, das letzte Mal war es mit Julian Albus. Der hat uns da mal seine Meinung ein bisschen zu geschildert, wie das so ist, dass er schon glaubt, dass da ein gewisser autoritärer Führungsstil auf jeden Fall notwendig ist, um das Ganze im Rahmen zu halten. Hat aber auch viel von Vertrauen gesprochen. Das war so ein Schlagwort, was da oft aufkam. Und ja, ich habe jetzt hier ab und zu im Podcast immer schon mal so ein bisschen eine andere Meinung eingebracht, dass ich das Gefühl habe, man könnte teilweise aus den Athleten noch oder aus den Teams generell noch ganz andere Potenziale entfalten, wenn man da nicht ganz so autoritär und streng und zu, ich sag mal, jetzt richtig übertrieben da loslegt und auch mal beleidigend wird und weiß ich nicht was, was ja durchaus gang und gäbe ist, brauchen wir jetzt hier nicht drumherum sprechen. Und habe da so ein bisschen den Gegenpol quasi zu eingenommen, so ein bisschen mehr laissez-faire, ich sag mal Richtung Aito, ne, um jetzt das noch so ein bisschen einzuordnen, anhand so ein paar Schlagworten. Er hat ja schon einen anderen Führungsstil als jetzt die meisten Coaches, wie man es in der Euroleague oder BBL sieht. Jetzt habe ich schon ein bisschen viel vorweggenommen, aber vielleicht hast du ein paar Ansätze, vielleicht zum Start. Was für ein Trainertyp hat dich denn eigentlich so immer ganz gut gepackt? Also, wo hast du gemerkt, dass du damit sehr gut zurechtkommst und irgendwie deine Potenziale so entfalten kannst, wie du es dir vorstellst, sage ich mal?
Vielleicht vorweg mal, für Aito hätte ich wirklich sehr gerne mal gespielt. Den bewundere ich nämlich sehr
Ja,
und
das ist unfassbar. Ja.
kann ich echt nur, also mir wünschen, dass das angeschaut und auch teilweise übernommen wird. Ja. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe 8 Trainer in den 10 Jahren gehabt. Ja. Also die waren ja turbulente Zeiten in Frankfurt auch, mit wahrscheinlich auch so sehr unterschiedlichen Charaktertypen, von extrem autoritär und alte Jugo-Schule, mit keine Miene verziehen und hin zu so ein bisschen laissez-faire, bis zu sehr strukturiert und teils cholerisch. Und also kann man jetzt auslegen, wie man möchte, aber da war alles mit dabei. In Oldenburg waren es 2 und dann hat Johann noch. Also die Bandbreite ist groß gewesen, würde ich sagen, plus Bauermann zum Beispiel bei der Nationalmannschaft oder Chris Fleming. Ich habe sehr gut mit Coaches arbeiten können, die klare Ansagen gemacht haben. Also ich erinnere mich zum Beispiel, Gordon Herbert war immer sehr strukturiert. Da wusste man genau, der hat das immer sehr mehrfach wiederholt. Ist immer auf 3 Punkte festgelegt, die hat er mehrfach wiederholt. Da war klar, wo wir hinwollen. Es gibt ja auch welche, die viel erzählen und so, die Richtung fehlt dann so ein bisschen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass sich die Coaching-Kultur weiterentwickelt hat und dieses extrem autokratische Verhalten hoffentlich ein bisschen nicht mehr ganz so existent ist und sich das und viele Coaches gesehen haben, dass das halt anders funktioniert und dass auch Leadership-Themen erfolgreicher sind, wenn das anders umgesetzt wird. Ja? Wie gesagt, ich habe mir von einigen Coaches viel abgucken können. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie einen besonders präferieren würde oder so, aber ich glaube, jeder Coach hat schon so seine eigene Philosophie und muss dann auch dafür stehen und steht ja auch dafür gerade. Also trägt die Verantwortung und irgendwo muss man sich dann halt auch finden. Ja, da gibt es eine große Bandbreite. Wie gesagt, so ein Aito imponiert mir sehr, aber zum Beispiel Chris Fleming zu der damaligen Zeit in Bamberg fand ich auch wahnsinnig konstant und klar und auch im Recruiting, in der Ansage, in der Rollenverteilung zum Beispiel auch sehr, sehr klar. Ja, das sind sicher so Referenzen, die mir im Kopf geblieben sind, ja.
Ja, ich höre da so ein bisschen vor allen Dingen Klarheit raus, inhaltliche Klarheit.
Ja,
Ja.
und konzeptionell auch stark. Also gibt ja auch ein bisschen Coaches, die tanzen an der Seitenlinie rum und man sagt, oh, das ist ein wahnsinniger Defensivcoach. Ja, nur weil er an der Seitenlinie rumtanzt, heißt das nicht, dass da irgendwas hintersteht. Also, ne, das ist halt auch immer so, dass die Zuschauer dann häufig denken, so, ah, das ist einer, der richtig, so ein richtiger Defensivfuchs und der legt da ganz viel Wert drauf. Aber da muss ja konzeptionell was hinterstehen. Also du musst halt wissen, wie verteidigst du bestimmte Situationen? Was ist dein klarer Fahrplan? Sind alle darauf eingestimmt? Hast du das trainiert? Kannst du das auch so umsetzen? Und da muss man ja hinter die Fassade blicken. Ich glaube, dass man über die Jahre sehr schnell dann lernt, wer ist da wirklich gut und auch fachlich richtig gut. Oder wo ist da ein bisschen mehr Fassade als eigentlich was dahinter. Ne?
Ja. Ja, das kann man ja vom Außen immer leider nur sehr, sehr schlecht beurteilen oder nur zu geringem Maße beurteilen, wie was jetzt inhaltlich wirklich dahinter steckt. Deswegen würde ich, ja, ich weiß nicht, ich bin ja hier in Göttingen immer oft an der Akademie für Potenzialentfaltung unterwegs, wo der Gerald Hüther immer rumläuft. Ich weiß nicht, ob ihr da von dem schon mal was gehört habt, aber das ist ja so ein Hirnforscher und der erzählt immer auch ganz viel von Kindern und wie kann man jetzt Potenziale entfalten und irgendwie kreativ bleiben und so weiter. Und redet da immer so ein bisschen davon, rettet das Spiel. Ist so, hat er auch ein Buch zugeschrieben und was quasi im Gehirn alles so möglich ist, was sich da so entfalten kann und was für neue Bewegungen man teilweise irgendwie auch lernen kann, wenn man quasi diese Freiheit des Spielens hat und nicht direkt mit, ja, wie es jetzt teilweise im Fußball bestimmt, aber auch schon im Basketball mit 12, 13, 14 wirst du da weggescoutet und hier Trainingsplan und hier die Bewegungen werden durchtrainiert und jetzt machst du genau das und du schläfst von dann und dann und dann bist du in 5 Jahren der nächste Dirk Nowitzki. So. Und da finde ich, geht dann auch schnell viel verloren, weil dann erstens Druck aufgebaut wird, diese Freiheit, dieses Spielen kann nicht mehr so richtig stattfinden. Und Mello, wie siehst denn du das? Würdest du dir das fast noch mehr wünschen, so noch früher da rangehen und sagen, das hat schon alles seinen Sinn? Weil du ja auch vorhin hast du ja auch so ein bisschen gesprochen, man sieht das jetzt alles auf Social Media, es gibt da eigentlich fast keine Ausreden mehr, dass man es nicht so macht. Oder siehst du schon auch, ich sag mal, dieses Argument von dem, ich nenne es jetzt mal einfach Gerald Hüther-Argument so ungefähr, der jetzt vielleicht nicht in dieser Leistungsszene drin war, aber der das quasi einfach hirntechnisch untersucht hat und mit so einer These um Raum kommt.
Ich glaube, das muss angepasst werden. Also es ist, glaube ich, sehr stark persönlichkeitsabhängig. Mit wem arbeitet man zusammen? Wie weit ist der schon? Wie reif? Und man muss dann die richtige Plattform geben, dass sich jemand entfalten kann oder die sag mal, kreieren, dass das entfaltet werden kann. Und ich glaube, dass es einen Ansatz geben kann, der für viele gilt, sondern vielmehr muss das individualisiert ausgelegt werden und man muss sich mehr mit den Persönlichkeitstypen beschäftigen und sagen, okay, hey, das ist das, was ich herausgefunden habe, wie ich die Potenziale aus jemandem rauskitzeln kann. Da gehört halt ein bisschen mehr dazu als Schema F. So glaube ich, ist das sicherlich auch mit dem Thema Leadership, also wenn man Teams führt, da geht man auch mit den Leuten unterschiedlich um. Ist zum Beispiel jemand in einer Aufgabe besonders im Reifegrad, kannst du delegieren. Ist jemand, braucht der noch mehr Unterstützung, führst du ihn daran. Also es gibt ganz unterschiedliche aufgabenbasierte Führungsstile und ich glaube immer, dass man davon wegtendiert, einen Ansatz zu fahren und den für alle gleich auszulegen.
Mauli, du hattest im Vorgespräch, hatte ich das Gefühl, du wolltest hier im Podcast nochmal eine Lanze brechen für einen autoritären Führungsstil. Habe ich das richtig rausgehört?
Naja, sagen wir mal so, ich will jetzt hier keine Lanze brechen, aber ich wollte halt sagen, das kann halt auch funktionieren. Ne? Ich finde das auch gut, so wie ihr das gerade erklärt habt. Ne? Und das macht natürlich auch super Sinn. Das, was du gerade gesagt hast, De Mello, das hat mich wieder an meine Art und Weise mit den Jungs Krafttraining zu machen erinnert, ne? Dass du halt dem einen hilfst, den anderen unterstützt du, dem anderen, mit dem musst du halt noch mehr an die Hand nehmen, dem anderen vielleicht weniger, dann gibst du mehr Freiheiten, bla bla. Aber in Bezug auf den Coaching-Stil, ja, wenn man dann so mal in die Euroleague guckt, der Coach von Barcelona, wie heißt er nochmal? Ihr wisst es am besten.
Jasikevicius.
Genau.
Also irgendwie so.
Ja, Jasikevicius, super toller Spieler gewesen, litauischer Nationalspieler und so weiter. Ja, aber wie geht der, wenn man auch Interviews mit dem guckt, das doch, musst du wieder gucken, was ist Fassade? Warum macht er das? Ich hab gestern zum Beispiel hier die Netflix-Doku über Tony Parker gesehen. So, da sieht man Popovic, wie er Tony Parker in seiner jungen Zeit nach 4, 5 Spielen in die Starting Five gepackt hat und gesagt hat, und wahnsinnig streng mit ihm gewesen ist, ihn vorgeführt hat und um auch zu gucken, ob er mit dem Druck umgehen kann. Da kannst du auslegen, oh, der ist wahnsinnig autoritär. Nee, der macht das, was der in der Phase genau benötigt, um den nächsten Schritt zu machen oder um zu gucken, wie kommt man dahin. Du musst doch differenzieren zwischen dem, was man so wahrnimmt, ne, in der Interaktion, naja, und das, was dahinter passiert. Weil kann auch sein, dass die dann abends sich hinsetzen und dann eben das nochmal erklärt und sagt, hey, hier, ne, das ist meine Anforderung an dich. Oder ein Beispiel, was mir in meinem Kopf geblieben ist, aus meiner eigenen Erfahrung zum Beispiel, war, ich war, in einem Trainingslager mit Frankfurt, ich habe erste fünf gespielt, das war also mit meinem bestes Jahr. Und Gordon Herbert hat damals nur auf mich eingeschrien im Training, vor den Playoffs, haben wir uns nochmal vorbereitet, ja. Und ich bin dann irgendwann auch zum Co-Trainer damals gehabt, gesagt, ey, also wenn er die ganze Zeit nur auf mich einschreit, so, dann soll er sich halt überlegen, so aus dem Affekt heraus, ne, ob er mit mir spielen will oder nicht und so ein bisschen ja, so ablehnend oder
ja.
Und naja, und dann kam er irgendwann und hat halt gesagt, so, ich mach das, weil ich glaube, dass du dadurch halt weiterkommst. Und dann habe ich das mit einem ganz anderen Verständnis aufgenommen und das eher als Motivation gesehen, wenn er mich im Training angeschrien hat, weil ich wusste, dass er halt an mich glaubt und mich dadurch halt weiterbringt. Aber das muss dir jemand sagen. Wenn ja, jemand nur autoritär ist und der schreit nur auf dich ein, dann ist, glaube ich, ist es mittlerweile hinlänglich bekannt, dass das nicht wirklich weit führt. Ja? Und deswegen sage ich auch, diese Oldschool-Manier sieht man mehr und mehr, wird abgelegt und andere Führungsstile haben sich etabliert. Aber die Trainer spielen doch auch damit. Und so ein Popovic zum Beispiel, der kann ja die ganze Klaviatur spielen. Der macht halt von, ich bin mit dem Spieler wahnsinnig autoritär und mit dem gebe ich ein bisschen nach, auch wieder sehr stark personenbezogen, was braucht derjenige und wie funktioniert das im Kollektiv? Ja, also ich glaube, da muss man, das ist nicht ganz so, so einfach, sondern deutlich komplexer, als man das so annehmen würde.
Ja. Ist natürlich auch schwierig, dass wenn du das nur von außen siehst, ne, klar, muss man natürlich irgendwie die Perspektive haben, so wie du das gerade erklärt hast. Ist nicht ganz so einfach, aber du hast schon recht, du weißt nie, was hinter den Kulissen passiert.
Ja.
Und ich glaube, das macht auch die Erfahrung, mit vielen Coaches mal zusammengearbeitet zu haben, also unterschiedlichste Stile mal gesehen zu haben und richtig erlebt zu haben und auch zu sehen, was macht das mit einem Teamgefüge zum Beispiel. Und vor allem, du spielst eine ganze Saison. Und dann musst du deinen Top, also du musst top sein, in einem Top-Zustand Richtung Playoffs. So, wenn du die Mannschaft ausgelaugt hast, auch emotional, dann kommst du zu den Playoffs und dann hat man häufig Teams gesehen, die dann gescheitert sind, weil die dann auch irgendwann keinen Bock mehr auf den Trainer hatten und auch das Teamgefüge gestört war. So, und das sind Effekte, da kann man dann sagen, okay, jetzt zieht man nochmal an und ist nochmal irgendwie autoritärer oder so, aber du kommst dann auch irgendwann nicht mehr weiter. Deswegen ist halt die Frage, ja, wie geht man, wie verteilt man sowas? Setzt man da Akzente oder nicht? Ja? Also all solche Dinge, glaube ich, muss man dann vorsichtig berücksichtigen. Aber ja, zu weit denken darf man es natürlich auch nicht, weil dann geht halt viel verloren. Ne? Du musst ja auch so ein bisschen aus deiner eigenen Persönlichkeit haben.
Ja, kaputt denken darf man es natürlich auch nicht. Und in der Regel hat man ja, also die meisten Coaches, die erfolgreich sind, würde ich behaupten, die haben da ja auch ein Gefühl für. Und ich fand das jetzt gerade einen sehr coolen Übergang zum nächsten Thema, was ich ganz gerne mit dir auch nochmal angucken würde. Und zwar hast du jetzt schon ein paar, also wir haben jetzt schon bis jetzt viel über Faktoren gesprochen, wie Athletik, wie ja, ein bisschen Ernährung haben wir kurz angerissen, Taktik, Technik und so weiter und so fort. Was sind denn für dich entscheidende Faktoren für Erfolg abseits davon? Jetzt kann man, wie du magst, kannst du individuell gucken oder auch auf Teamebene, wären wir offen, aber halt diese, ich sag mal, weichen Faktoren würde man es vielleicht nennen. Was sind da für dich wichtige Sachen?
Meinst du jetzt für den sportlichen Erfolg oder worauf bezogen?
Genau, für den sportlichen Erfolg. Da könnte man, also du hast in vielen erfolgreichen Teams gespielt, darauf könnte man vielleicht gucken, vielleicht fangen wir damit an, so was so für dich Faktoren in dem Team sind, wo du gemerkt hast, ey, das ist hier eine andere Teamchemie, woran hast du das festgemacht?
Ich glaube, ich habe das ja auch versucht, dann später auch so ein bisschen in die Hand zu nehmen, auch in der Zeit zum Beispiel Göttingen oder auch in Oldenburg, so das Team zusammenzubringen und abseits des Courts halt auch was zusammen zu machen. Und das muss man nicht erzwingen, aber du musst halt die richtigen Charaktere auch dafür haben. Ich glaube, dass das total wichtig ist für ein Teamgefüge. Es wird total unterschätzt. Es gibt auch Trainer, die das fördern. Die sagen halt mal, wenn wir irgendwie im Trainingslager gewesen sind oder danach, ey, geht mal einen Abend richtig raus und haut mal auf die Kacke so, damit ihr richtig so, also zusammenschweißt. Ja? Ich glaube auch, dass das nicht zu unterschätzen ist. Ansonsten glaube ich, dass ja man schon immer gucken muss, so was hat man für Persönlichkeiten im Team, sodass man guckt, dass man das ja, gemeinsam kreiert. Wenn du jemanden hast, der vorwegläuft und Erfahrung hat, dann muss er das halt in die Hand nehmen. Aber ich glaube, dass sowas ja, total wichtig ist für den Erfolg einer Mannschaft.
Wenn du jetzt sagst, wenn du hast gerade gesagt, dass solche, naja, dass solche Dinge wie mit, ja, mit dem Team mal rausgehen, mal was essen gehen, vielleicht nur abends mal weggehen oder so, wenn das so unglaublich wichtig ist, wenn du dich jetzt, ja, wenn du dir jetzt vorstellst, dass die ganzen Teams, die momentan spielen, genau das ja nicht machen können, das haben sie nicht, ja. Ja, wie stellst du dir das denn vor, wenn du dich jetzt mal in diese, ja, in die Schuhe steckst? Was ist das für eine Herausforderung für dich?
Ich glaube, dass es eine wahnsinnige Herausforderung ist. Ich glaube, dass viele Elemente wegfallen oder wegbrechen, die auch der so ein bisschen die Freude, also ohne Zuschauer spielen, stelle ich mir sehr schwierig vor, wenn ich ehrlich bin. Es ist auch als Zuschauer schwer, muss man ehrlich sagen. Und ich schätze das sehr, wenn Fans jetzt auch trotzdem dazu, also zu den Clubs halten und so ein bisschen die emotionale Komponente aufrechterhalten wird, so die Bindung auch zu den Clubs und so. Aber das alles sind alles sehr schwere Voraussetzungen, weil wenig transportiert wird von dem, was den Sport dann halt auch so ausmacht. Also für die Teams, wie gesagt, so auch dieses Zusammensein und auch mal, ganz ehrlich, wenn man mal ein Spiel gewonnen hat, auch was zusammen machen. Oder weißt du, als ich in Oldenburg war, haben wir mal Geburtstag, wir haben so Geburtstagsüberraschungen gemacht für einen Teamkollegen, so, weißt du, wenn der irgendwie einen runden Geburtstag hat oder sonst was. Ist halt alles cool, oder man bringt dann halt auch die Familien mit und man kommt zusammen. Ja, das stelle ich mir aktuell total schwierig vor, und ich weiß auch nicht,
Halloween,
wie,
Thanksgiving, solche Geschichten,
ja,
ne?
genau, ich weiß nicht, wie das jetzt gemanagt wird, obwohl ich mit vielen Jungs immer noch ja in engem Kontakt bin und so. Aber ja, ich glaube, die hoffen sich einfach alle, dass man da gut durchkommt, dass man den Spirit aufrechterhält. Aber es ist natürlich auch für den Coaching-Staff schwierig, und es ist auch für, wie gesagt, auch für die Fans und die ganze Umgebung schwierig, weil das ja gerade das ausmacht, so die Leidenschaft und emotionale Komponente und so. Ja.
Ja, schwierig. Ja. Okay, jetzt haben wir über die Teamebene so ein bisschen gesprochen, und ich würde die Frage vielleicht nochmal ein bisschen anders formulieren, aufs Individuelle bezogen. Dom, was würdest denn du vielleicht deinem selbst am Anfang der Karriere mitgeben? Abseits von hier, ruf mal den Teodoro an und mach mal richtiges Athletiktraining, damit du irgendwie noch ein paar Jahre hinten dranhängen kannst, sondern ja, wie kann ich es beschreiben? Gibt es da irgendwie was du dir gerne sagen würdest? Auch so, will so ein bisschen mehr aufs Mindset hinaus.
Ja.
So kann man das auch sehen. Das würde dir vielleicht irgendwie helfen, da durch schwierige Phasen anders durchzukommen oder irgendwie so. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will.
Ich glaube tatsächlich früher und mehr, obwohl ich das zum Teil auch gemacht habe, den Austausch auch mit älteren Spielern zu suchen oder auch Spielern, die man bewundert. Also, wir haben viel zu wenig die Brücke zwischen jungen, wirklich sehr talentierten Spielern und auch anderen, die sehr etabliert sind, die jetzt nicht im gleichen Team zum Beispiel spielen. Warum kann das nicht sein, dass man zum Beispiel als junger Spieler mal jemanden kontaktieren kann, der einfach, den man bewundert, und mal da so ein bisschen Mentoring stattfindet oder so? Und ich glaube, dass ich ja, mir wünschen würde, dass das viele jüngere Spieler auch proaktiver machen, weil so, die sind den Weg gegangen, so, die können einem wirklich viel mitgeben. Und dann, dass man aber auch die quasi schon die Reife hat, ne, so ein Gespräch zu führen und sich darauf einzulassen und nicht denkt, man hat irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich glaube, das wär was gewesen. Und dann würde ich auch sagen, so zum Thema Entscheidungsfindung für Karriereentscheidungen, wo, in welchem Club spielt man, warum geht man irgendwo hin und spielt für einen Club, ist auch etwas, worüber ich mir nach der Karriere wahnsinnig viele Gedanken gemacht habe, weil das sind ja maßgebliche Entscheidungen, die so eine, ne, Entwicklung ja, beeinflussen, ne? Und deine eigene Entwicklung und dann dein Karriereweg. Und dann zum Beispiel fängt man frühzeitig an, sich Freiheiten zu erarbeiten oder lässt man sich halt schnell in eine Rolle reindrängen und bleibt dann in seiner Karriere in einer gewissen Rolle zum Beispiel. Oder geht man zu einem Club, wo man weniger verdient, vielleicht auch in einer nicht so ganz so attraktiven Stadt, und hat mehr Spielanteile und hat mehr Freiheiten und kann sich damit halt auch im frühen Alter, kann sein Potenzial größer entfalten. Das sind so Entscheidungen, die man dann halt später auf die Goldwaage legt und die einem dann, ja, ohne dass man da irgendwie dem jetzt hinterher trauert, aber man macht sich halt sehr viele Gedanken über solche Entscheidungen, ne? Also als junger Spieler quasi sich über solche Dinge bewusst zu sein. Und wenn man das nicht ist, halt mit Spielern auch darüber zu sprechen. Ne? Und so ein bisschen Mentoring generell fehlt mir da. Ne? Das wird, ja.
Ja, deswegen haben wir doch hier diesen Podcast, ja, genau. Damit man zum Beispiel solche Leute wie dich jetzt hier einfach mal anzapfen kann und das for free hören kann.
Du hattest ja auch vorhin schon, das war jetzt nicht Lennarts Frage, aber du hattest ja vorhin auch schon gesagt in Bezug auf das Thema Training, dass du dir ja jetzt im Nachhinein ja vielleicht doch gewünscht hättest, dass du dich noch früher damit noch intensiver hättest auseinandergesetzt, ne?
Total, absolut, ja. Ja, wie gesagt, ich glaube, man sieht ja auch, wie so eine Weiterentwicklung stattfindet und überlegt dann, ey, wie waren wir denn damals unterwegs? Und das hat dann einfach viel, viel später eingesetzt, als das jetzt der Fall ist. Du fängst ja jetzt auch einfach auf ganz anderem Niveau schon an. Also auch wenn ich darüber nachdenke, wie hat man auf Nationalmannschaftsniveau schon also trainiert, wobei das auch damals schon echt gut war, auch vom Support und so, aber die ganze auch die untere Ebene, muss man mal sagen, der ganze Unterbau, der hat sich ja auch wahnsinnig weiterentwickelt. Ich meine, als ich in die BBL gekommen bin, gab es 3 Deutsche und 9 Amerikaner. Das war ja ein ganz anderes Umfeld. Das wäre ja jetzt quasi wieder ein, ich will jetzt nicht Paradies sagen, aber so eine ganz andere, ein ganz anderes Umfeld. Ich musste mich versuchen, gegen 9 Amerikaner durchzusetzen. So, und als ich, wie gesagt, 2005 in die Liga gekommen bin, so, da haben vielleicht noch 10, 15 Deutsche wirklich Spielanteile bekommen. Das hat sich ja glücklicherweise, haben das die Clubs irgendwann realisiert und dann hat sich das auch verändert und dann ist man zu dieser 6-6-Regelung gekommen. Aber das ganze Umfeld damals war ein ganz anderes, als das jetzt für junge Spieler der Fall ist. Und ich bin auch also sehr froh darüber. Man sieht halt auch, das trägt Früchte, weil man hat viele Entwicklungen gesehen von jüngeren Spielern, die wäre in der Zeit damals einfach nicht möglich gewesen, weil die hätten einfach keine Spielanteile bekommen. Und da muss man, kann ich auch mal eine Lanze zum Beispiel berechnen für Henrik Rödel oder so, der ist der Erste gewesen, der sich getraut hat, in der BBL mit Deutschen zu spielen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also, und danach haben dann die anderen Coaches auch gesehen, dass das geht, aber das waren viele Jahre, die da verloren gegangen sind. Ja.
Das ist ein total interessantes Thema. Das ist ja auch so ein bisschen das, was wir, Dom, ich weiß gar nicht, ob Julian das auch erzählt hat, diesen Spruch, ging es ja auch um Vertrauen, habe ich erzählt, und you're only as good as your coach believes you are. Ne? Und das steckt ja auch so ein bisschen hinter. Wenn die da eh nicht dran glauben, ja, die Deutschen, die bringen es eh nicht, irgendwie so, und die nie aufstellt, ja, dann weiß man es halt auch irgendwie nicht. Ne? Aber es ist auch immer so ein bisschen die Krux mit jungen Spielern, weil gewisse Eingewöhnungszeit braucht man ja auch und so ein Kopf vom Trainer rollt dann doch mal schneller als manchmal. Ne?
Absolut.
Vielleicht erwünscht wäre, ja, ja.
Aber zum Beispiel, um auf Aito zurückzukommen, also der macht das ja auch wahnsinnig gut. Ja, auch in Berlin mit den Spielern, ne? Aber auch andere, die sich das einfach getraut haben oder auch Clubs, die weniger Etat zur Verfügung haben, die dann halt verstanden haben, hey, wenn wir da ein starkes Team auf die Beine stellen, wir können uns die teuren Amerikaner nicht unbedingt leisten oder die gehen halt jedes Jahr weg, wir können mit Deutschen ein bisschen Kontinuität haben. Dann haben wir hier Verlässlichkeit auch in der Performance, ja, und Weiterentwicklung für den Club vielleicht. Ja,
ja. Ja, ja, da möchte ich nochmal über Aito spreche ich auch total gerne. guck ich sehr gerne und spreche ich sehr gerne drüber. Und wir haben in der letzten Folge mit der Julia, sind wir so ein bisschen auf das, ich sag mal, das Business hinterm Sport, so knallhart, Leistung, Zahlen, Geld zählt. Ne, das ist letztendlich das, worum es dann halt wirklich geht im Profisport. Daran wird es gemessen. Und ich finde so, wenn ich den Coaching-Stil von Aito angucke und auch wie Alba Berlin aktuell spielt, da hast du, also die spielen immer gleich. Du kannst nicht sehen, ob die mit 30, 40 vorne liegen, ob das Spiel auf der Kippe ist oder ob die mit 50 Grad verlieren. Die spielen immer gleich und man merkt so, die haben einfach Bock zu zocken. Die haben Spaß, die spielen. Also so ein bisschen das, was ich vorhin ja auch beschrieben habe. Und da ist das nicht im Vordergrund und der Erfolg, das ist dann einfach so ein Beiprodukt, das ganz andere, was damit einhergeht, was ich vorhin so meinte mit dem Business. Und Woran, oder was würdest du sagen, woran krankt es, dass man das nur, dass das doch so eine Koryphäe ist und dass das in diesem Raum irgendwie, weil da sind ja auch andere Mächte, die da, also ich will das jetzt gar nicht auf die Trainer reduzieren, sondern das ist ja ein gesamtes System, was da auch irgendwo hintersteckt. Woran würdest du sagen, was sind vielleicht Stellschrauben oder woran krankt das so ein bisschen, dass das nicht möglich ist, sowas öfter mehr zu sehen?
Das lässt sich
oder glaubst du, da wurde schon ganz viel gedreht und bald sehen wir nur noch Alba Berlin und Aitos?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es auch nicht leicht ist, sowas zu kopieren. Also da gehört ja ganz viel dazu. Das hat er sich auch nicht in ein, zwei Jahren erarbeitet, sondern über viele, viele Jahre. Und es gibt auch andere Modelle, die auch funktionieren. Wie gesagt, ich glaube, jeder Trainer entwickelt da so ein bisschen seine eigene Philosophie. Und dann guckt man sich ein bisschen vielleicht was ab, aber muss sich dann auch ein bisschen selber treu bleiben und dafür einstehen und auch ja, im Prinzip Verantwortung für Erfolg oder Misserfolg dann übernehmen. Ich glaube, dass sich das schon entwickelt hat. Also es gibt doch durch die Bank auch in der BBL doch viele verschiedene Trainertypen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass das mehr Anklang findet, aber ich finde, dass das doch schon relativ vielfältig ist und dass man eine Veränderung da sehr, sehr stark wahrgenommen hat über die Jahre.
Ja.
Und worauf ich natürlich auch viel mehr gucke oder das immer gerne getan habe, ist halt einmal Euroleague, so, weil da halt, das ist einfach echt das Niveau, wo, wenn man Top-Euroleague-Spiele sieht, ist das einfach wahnsinnig toll, das anzugucken und dann natürlich auch ein paar NBA-Coaches, die sehr viel zu erzählen haben. So, da gibt es ja, wie gesagt, mittlerweile auch einfach viel Material. Deswegen ist es, glaube ich, auch für die Coaches, gerade für die Jungen, wichtig zu hospitieren und sich offen dafür zu zeigen, sich selbst zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Weil es gibt ja auch den ein oder anderen jüngeren Trainer, die halt ja da vielleicht schon denken, dass sie sehr, sehr weit sind und nicht ganz so offen dafür sind, mal rumzufahren und sich, wie gesagt, Tipps einzuholen und sich selber immer wieder in Frage zu stellen und weiterzuentwickeln.
Grandioser Punkt.
Und nicht grundsätzlich in Frage zu stellen, sondern einfach, wo kann ich mich noch weiterentwickeln? Was sind Facetten, die mir fehlen? Und sich da, genau wie der Spieler, wie ich das vorhin auch bei Spielern angesprochen habe, bei sich selber auch machen und ihrem Coaching-Staff.
Sehr guter Punkt. Das war auf jeden Fall für sämtliche Coaches, sollte das hier gerade Brainpop.
Ich habe nie gecoacht, also ich habe gute Reden.
Ja, gut, das stimmt auch. Aber du hast ja recht. Ja, ist ja auch für andere Rollen durchaus sinnvoll, da mal versuchen, über den eigenen Horizont hinaus zu gucken.
Was mich interessieren würde, mit all deinen Erfahrungen, ja, mit der Profikarriere, die du durchlebt hast, wie schaust du heute denn so ein Basketballspiel? Worauf guckst du? Was ist dir, wann würdest du sagen, oh, das ist ein guter Spieler, der gefällt mir?
Ja, so ein Hermansson oder so, der in Berlin gespielt hat oder so, weil es einfach so ein wahnsinnig, der ist jetzt keine athletische Kanone, aber wahnsinnig smart einfach in der Spielweise, und solche Spielertypen mag ich einfach total gerne, muss man ehrlich sagen. Und nicht die also jetzt nur von ihrer Athletik leben oder von ihrem Spielwitz, aber ich guck mir gerne einfach nach wie vor total gerne Spiele live an, möglichst nah dran, und gucke, okay, wie verteidigen diese, wie verhalten die sich, was hast du so für Charaktere, wie wird also da sind so viele Facetten, dass auch das Beobachten, also womit ich große Probleme hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, in die Halle zu gehen und so weit wegzusitzen, also weiter wegzusitzen vom Spielfeld. Das kann ich gar, also das ist, da gehe ich lieber nicht zum Spiel. Ich mag das schon gerne, so nah dran zu sein. Ich habe mir in Göttingen halt immer irgendwie einen Stuhl geklaut und habe mich einfach vorne mit in die erste Reihe mitgesetzt und war ganz nah am Spielfeldrand und so, weil man dann einfach das ganz anders miterlebt. Also von oben guckst du ja viel mehr auf die taktischen Sachen und so, und je näher du dran bist, desto mehr guckst du auf so Kleinigkeiten. Aber ja, ich glaube, was extrem ist, ist so der Unterschied, wie gesagt, der emotionalen Komponente. Wenn du spielst, dann ist jeder kleine Fehler, den nimmst du so extrem stark wahr und denkst darüber nach und durchlebst das alles viel, viel intensiver. Und wenn du Zuschauer bist, dann verfliegt das Spiel so und du denkst, oh ja, war irgendwie ein nettes Spiel. Und als Spieler gehst du raus und du hast irgendwie jedes, also Szene rekapitulierst du und gehst sie nochmal durch und bist total emotional aufgewühlt. Und so diese krasse Diskrepanz zwischen ich bin voll mit drinne und ich bin auch Teil dieser Mannschaft und auf einmal, ich bin halt einfach nur, bin jetzt einfach nur so ein Zuschauer und guck mir das an, das ist mir total schwierig gefallen, muss ich sagen. Deswegen hat es mir auch so gut getan, in Göttingen noch so nah an der Mannschaft zu sein. Und auch in Oldenburg hatte ich super Kontakte noch und bin häufiger mal zu Spielen gegangen. Und jegliche Möglichkeit, die ich hatte, habe ich so genutzt und habe viel geguckt, weil der Übergang, so ganzen Cut zu machen, der ist halt echt, wäre heavy. Ne? Mhm.
Um da jetzt nochmal, ich muss da jetzt nochmal nachhaken. Du hast ja gerade gesagt, der Hermansson ist so ein Spieler, der dir gefällt. Wir hatten hier einen Scout zu Gast, Francesco Cavalli. Der hat zum Beispiel gesagt, eine Sache, die ihm extrem wichtig ist, wenn er Spiele live sieht, wie Spieler auf Fehler von Mitspielern reagieren. Hast du irgendwie sowas Spezifisches, wo du sagst, hey, das ist was, da gucke ich immer ganz genau hin und das ist, da möchte ich immer ganz genau hinschauen und gucken, wie die Reaktion von manchen Spielern ist. Irgendwas vielleicht, was dir da noch im Kopf schwebt?
Ja, Richtung Ende des Spiels. Weißt du, die wirklichen Spieler sind ja, zeigen sich ja dann in den entscheidenden Phasen. So, wie ist dann so die Körpersprache und wer trifft dann die Entscheidung, wer traut sich? Das sieht von außen immer so leicht aus, weißt du, aber selber so ein letzten Wurf zu nehmen oder jemanden zu stoppen in der Verteidigung oder alle darauf einzuschwören und so, wie verhalten sich Leute am Ende des Spiels, wo es drauf ankommt? So, weil sonst, du bist in deinem Flow, ne? Du spielst, dann geht's hoch und runter und so und dann gibt's sicherlich auch mal Runs und ne, irgendwie ein paar spektakuläre Aktionen und dann sind die Zuschauer mit drin und so, aber am Ende, wenn, weißt du, die ganze Anspannung da ist und es geht halt um so ein Final Stop oder eine Final Possession, so. Wie gehen dann Spieler aufs Spielfeld? Wie reden die miteinander? Funktioniert das dann alles oder nicht? Da siehst du dann, ist eine Mannschaft da richtig zusammen und eingeschworen oder nicht? Und wie verhalten sich individuelle Spieler? Zum Beispiel macht dann einer einen Fehler und der andere macht irgendwie eine Gestik. Die müssen aber noch einen Stop holen und das bleibt dann hängen oder nicht. Das kann halt einen riesen Ausschlag geben. Und deswegen, glaube ich, hat er das auch gesagt. Aber ich glaube, Richtung Ende des Spiels. So. Oder wenn es auch mal schlecht läuft. Wer ist dann derjenige, der dann sagt, ey, so, ich treibe jetzt an und ich bringe uns jetzt nach vorne. Wer findet die richtigen Worte oder geht halt voran? Solche Dinge, glaube ich, sind dann viel entscheidender.
Geile Frage, Dom. Muss ich mal eben so zwischendurch hier mal einwerfen. Hier auch mal Props an den anderen Host hier. Wirklich grandios.
Ja, ich habe meine Momente, sind immer rar, aber ab und zu, ne?
Ja, weil die ja spontan war. Die hatten wir so nicht auf. Wir haben ja ein paar Fragen hier, die wir uns so immer so als Backups aufschreiben. Haben wir hier so eine Notiz-App. Und der Rest, der kommt, schießen wir auch mal so aus der Hüfte. Und ein grandioses Beispiel, dass man da auch mal richtig ins Schwarze treffen kann, finde ich.
Wollen wir zum Übergang kommen, Lennart?
Ja, genau. Das,
hau mal rein. Du hast das ja eh vor.
Ja, gerne. Ja, wir hatten es ja jetzt schon oft angesprochen und du hast auch schon, Mello, das schon so ein bisschen angerissen, dass das ein schwerer Übergang ist von so einer Profikarriere aus diesem Rhythmus, aus diesem Grind, wie man ja jetzt so sagt, rauszukommen, ne? Eine Woche sich vorzubereiten, dann wirst du von mehreren tausend Zuschauern da bejubelt, bist immer mit dem Team, mit den Jungs unterwegs. Da hast du ja vorhin total gut beschrieben, auch diese emotionalen Auf- und Abs. Und dann ist das Ding durch. So, so, dann sagt man irgendwann, ja, ich verlängere den Vertrag nicht. Das war's jetzt. Vielleicht wusstest du das auch schon länger. Aber irgendwann ist dann halt dieser Tag so, yo, und nu. Kannst du uns da vielleicht nochmal so ein bisschen mitnehmen? Wie war das wirklich für dich ausschließlich ein Ende? Oder war das auch so ein Anfang? War das 50-50? War es eher ein Ende? War es eher ein Anfang? Hast du auch Vorfreude auf andere Sachen? Oder war das wirklich immer erstmal so, das muss ich jetzt erstmal richtig sacken lassen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, ich war schon immer etwas unkonventioneller. Also ich habe früh angefangen, mich auch abseits vom Basketball mit Themen auseinanderzusetzen. Ich habe ja, im Nachhinein halt auch so die ein oder anderen Dinge gemacht, wo man dann aus der Basketballseite sagt so, hey, bist du richtig entschieden, was du da machen willst? Ich habe zum Beispiel einmal im Sommer die A2-Nationalmannschaft abgesagt und habe halt den ganzen Sommer in der Deutschen Bank im Investmentbanking gearbeitet, weil ich das lernen wollte und da war die Deutsche Bank irgendwie Hauptsponsor und ich habe dann halt da ein Praktikum gemacht und habe halt von morgens bis abends da geschuft, weil mir das aber auch viel gegeben hat und ich mich irgendwie auch persönlich weiterentwickeln wollte und irgendwie immer gedacht habe, so, ey, das kann es nicht sein. Also ist super. Und das ist dann aber auch die Frage, wie sehr brennt man also für etwas so, ne? Muss man sich nur voll auf Basketball fokussieren und ist man so der absolute, hat man den absoluten Fokus nur auf diese Sportart und lebt und brennt nur dafür? Ne? Gibt es ja auch einige, die dann halt dadurch auch sehr erfolgreich geworden sind. Aber es gibt halt auch viele, und das sieht man, glaube ich, auch ganz anschaulich bei NBA-Spielern und so, die auch parallel sich was aufbauen. Auch bei vielen deutschen Spielern, die anfangen, sich damit früher auseinanderzusetzen und sich abseits des Feldes weiterentwickeln. Ich habe, wie gesagt, früher damit angefangen und ich habe dann zum Beispiel auch, nachdem ich in Oldenburg gespielt habe und dann die Entscheidung getroffen habe, nach Göttingen zu gehen, war das eigentlich der Moment, wo ich für mich entschieden habe, okay, ich will jetzt dieses Jahr spielen und ich will genau das nämlich nochmal haben. Viel Spielzeit bekommen, viel Freude am Spiel haben und gucken, ob ich nochmal ein paar Jahre richtig angreife oder ich sage, okay, ich habe jetzt 10 Jahre voll gemacht und ich mache jetzt halt einen Cut. Und das war so ein bisschen die entscheidende Saison für mich, obwohl wir da ein Bombenjahr hatten und das halt super viel Spaß gemacht hat, muss man ehrlich sagen. War aber für mich der Punkt dann da zu sagen, okay, ich bin aber auch klar genug in meiner Entscheidung zu sagen, okay, ja, ich habe für die zweite Karriere auch Ambitionen und das braucht ein bisschen Anlaufzeit. So, jetzt bin ich noch eigentlich die Krux doch, die man sich oder die Frage, mit der man sich auseinandersetzen muss, ist man noch bereit dafür, das zu tun, was nötig ist, um seinem eigenen Anspruch gerecht zu werden? Wenn es da eine Kluft gibt, dann muss man sich hinterfragen und sagen, weil sonst bist du nur unzufrieden, ne? Du hast deine Erwartungshaltung, die minderst du ja nicht. Du sagst ja nicht mehr, ja, ich werde jetzt ein bisschen schlechter spielen, weil ich bin nicht mehr so bereit, das zu investieren. So, wenn man an dem Punkt steht, glaube ich, und auch vielleicht vorher schon, sollte man sich mal so ein bisschen grundlegend damit auseinandersetzen. Du, für mich ist das eigentlich eine ziemlich spannende, aufregende Zeit gewesen, weil ich habe ja dann aufgehört und das ist emotional wahnsinnig schwer, muss man sagen, weil dann ist man halt raus. Du bist dann nicht mehr halb drinne, du bist halt raus. Aber dann schießt man sich ja auch ein auf das neue Leben und genau dann macht sich halt bemerkbar, was hat dich dahin gebracht, auch im Sport. So, ich hole mir das, was ist das, also ne, ich komm voran, ich mache mehr, als von mir gefragt wird. So, ich arbeite mich da rein, ich will da gut drin werden und solche Dinge. Und ich bin ja jetzt auch in den Bereich gegangen, wo ich einfach ja gar keine Vorkenntnisse hatte. Also ich bin dann zu Sartorius gegangen und habe quasi bei Null angefangen und musste mir das dann halt alles erarbeiten. Aber das war für mich dann die neue Herausforderung, weil ich habe mit dem alten Kapitel abgeschlossen, habe gesagt, okay, ich fange jetzt da an und ich gucke jetzt auch nicht mehr zurück. Und da will ich jetzt halt richtig gut drin werden und mich da möglichst schnell irgendwie nach vorne bringen und auch darin wieder Spaß finden und Freude finden. Und dann muss man auch irgendwie damit abschließen, wenn ich ehrlich bin. Aber wie gesagt, du kannst nicht halb und halb machen. Das funktioniert dann nicht mehr. Nur diese Abkopplung quasi von den Teams, von den Clubs, von dem, was du vorher mal dargestellt hast, du musst dich halt neu erfinden im Prinzip. Ne?
Ja, aber das finde ich total spannend, diese Balance, die du da ansprichst, weil ich kann mich halt noch daran erinnern, dein letztes Jahr in Göttingen, da saßen wir beide ja dann ja auch immer noch in der Bib nach dem Training und haben dann da irgendwie noch gelernt für unsere Fernstudiengänge und so. Das war irgendwie auch ganz spannend und das ist ja irgendwie auch so eine Sache, weil das ist ein ganz anderes Leben. Wir sind dann da irgendwie ab und zu in die Mensa noch gegangen, das weiß ich noch. Da sind wir in eine ganz andere Bubble von Leben irgendwie gekommen. Das ist ja was ganz anderes. Und das mir persönlich hat das immer total gut getan, auch aus dieser Basketball-Bubble, das ist ja eher die Bubble, sag ich mal, da rauszukommen und auch einfach mal zu merken, das war auch, ich beziehe mich jetzt schon zum dritten Mal hier auf dem Podcast mit Julian, zu merken, ah, da ist noch ein bisschen mehr, steckt noch mehr dahinter als nur der Basketballspieler jetzt.
Mir hat das immer, war das total wichtig, auch wenn wir Auswärtsfahrten hatten. Ich habe halt auch immer versucht, viel zu lesen und mich auch mit anderen Themen zu beschäftigen, um auch den Kopf da frei zu bekommen, aber auch auf der Persönlichkeitsebene weiterzukommen. Verdummen wollte ich jetzt auch nicht unbedingt. Also es ist, ich glaube, man muss da eine gute Balance finden, sich selbst also treu zu bleiben und das reinzustecken, was benötigt wird, um wirklich ein guter Spieler zu sein und da professionell hinterher zu sein. Aber es gibt auch ein Leben abseits vom Basketball, wo du dir ja auch deine Zukunft mit ein bisschen ebnest oder den Weg bereitest. Und da muss man, glaube ich, den richtigen Weg finden.
Ja. Da würde so, ich jetzt ist mir, ja, okay, leg du los. Ich versuche, ich habe einen spontanen Einfall. Ich habe was
Ja,
Geiles, aber leg
spontan
mal
ist gut,
los.
dann mach du erst mal, dann komme ich später.
Okay,
Vielleicht passt er ja gerade.
nee, ich wollte gerade noch mal darauf, das zu kombinieren ist ja wirklich, ist ja schwierig. So, und da hatten wir ja auch schon letztens den, und das ist schon ein bisschen länger her, da war ich noch aktiver Spieler, da hatten wir Dennis Wucherer zu Gast
Ah,
hier im
okay.
Podcast.
Auch mal
Und
mein Coach bei der Nationalmannschaft, by the way.
ah ja, und der hat da ein langes Plädoyer für gehalten, Trainingszeiten klar festzulegen. Der hat zum Beispiel gesagt, okay, Training ist von 10 bis 13, 10 bis 14 oder 10 bis 15 Uhr, also schon deutlich längere Slots, aber nur einmal. Und dann wissen der Fort oder sein Argument, was ich mich jetzt gerade so erinnere, wenn du das beschreibst, ist, weil dann weiß ich als Spieler danach, jetzt ist Schluss. Ist durch. Den Rest des Tages kann ich mich jetzt mit anderen Dingen beschäftigen. Sei das jetzt beruflich, sei das Lesen, Persönlichkeitsentwicklung, Familienzeit, wie auch immer. Weil dann habe ich für mich so einen persönlichen Cut drin. Gerüchten zufolge hat er seine Meinung geändert und trainiert mittlerweile wieder ein wenig anders. Aber das sind nur Gerüchte, habe ich keine Fakten. Aber wie siehst du das? Hättest du dir das als Spieler auch manchmal gewünscht, dass das ein bisschen klarer definiert ist? Weil ich kenne viele, ich habe auch ein paar Coaches erlebt, die einfach so quasi am Morgen entscheiden, wann du trainierst oder irgendwie 2, 3 Tage vorher und dann zack, da und du kannst nie so richtig abschalten
Ja,
oder was
natürlich.
anderes
Als
machen.
ich in Frankfurt gespielt habe, hatte ich einen Trainer, der hat das für richtig empfunden, per SMS am Abend vorher darüber zu informieren. Da konntest du privat eigentlich also gar nichts machen und auch nichts
Genau,
planen.
ja.
Und das war also ja schon ein bisschen also eigenartig, muss man sagen. Aber sonst glaube ich, dass es viel, viel, viel entscheidender ist, planen zu können, was auch. Wenn du weißt, wann du trainierst, kannst du dir hin auslegen, okay, oder zurechtlegen, wann muss ich zur Behandlung, was muss ich vorher machen, wann kann ich gegessen haben, um irgendwie dann fit sein zu können, was kann ich danach machen. So, ich glaube, dass du dich auch da besser darauf einstellen kannst, aber auch das kann gut sein und schlecht sein. Ich glaube, da gibt es keine klare Antwort, sondern es hängt dann auch so ein bisschen, wie gesagt, von der Trainerphilosophie ab. Und ich hatte Trainer, da haben wir zum Beispiel, wenn wir samstags abends haben wir häufig in der BBL um 20:30 Uhr gespielt oder so. Der hat halt auch zu der Spielzeit trainieren lassen, damit der Körper sich darauf einstellen kann und dann
Richtig,
halt auch
ja.
im Prinzip ein paar Tage vorher man diesen Rhythmus schon eingenommen hat und dann Top-Leistungen abrufen konnte. Wir haben in Frankfurt zum Beispiel immer um Sonntag um 15 Uhr gespielt. Das ist natürlich auch. Weil Samstag, glaube ich, Fußball war auch und so und man auch irgendwie die Zuschauer da haben wollte und so. Ist jetzt auch nicht so super, weil dann kannst du eigentlich auch nie irgendwie großartig was machen, auch im Privaten. Aber da haben wir dann auch immer versucht, zu den Zeiten zu trainieren, um auch wieder da genug Ruhephase zu haben vorher und zu gucken, dass man da eher in den Rhythmus kommt. Also ich glaube, es hat mehr damit zu tun, wie ist da so die Trainerphilosophie und wie legt man sich das zurecht. Aber klar, ein bisschen, also Planungssicherheit ist schon hilfreich, ja. Aber manchmal, wenn das Team nicht performt und du musst eine extra Einheit einwerfen, dann musst du das halt mal machen. Also gehört
Ja,
halt auch mit dazu.
ja.
Da darf dann auch
Genau.
keiner
So viele Faktoren, die
rumkommen.
da reinspielen. Naja.
Genau. Ja, Straftrainings oder solche. Passiert ja auch mal, wenn nicht
Ja,
pariert
gut,
wird.
aber da, boah, da würde ich jetzt, wenn ich da, also ich fange gar nicht erst an. Torben, du hattest noch eine Frage, Pauli, meine ich.
Ja, Demello, du hattest ja gerade so schön bereits erklärt, dass dir schon relativ früh klar war, dass nach dem Basketball nochmal ein anderes Leben kommt. Und ja, du wolltest dich so früh wie möglich darauf vorbereiten. Was mir aufgefallen ist, das war in meinem ersten Jahr, da haben wir auch zusammengearbeitet. Du warst nach den Spielen immer sehr, sehr lange im VIP-Raum und hast dich mit den Sponsoren unterhalten. Und ich hab nicht mitbekommen, worüber du mit denen gesprochen hast. Ich habe dich halt immer nur sitzen sehen und du hast dich auch mit verschiedenen Leuten unterhalten. Und wir hatten in den Folgen davor hatten wir den Gerrit Kersten Thiele bei uns zu Gast, ist auch Spieleragent. Und der hat einmal bei uns, aber auch in seinem eigenen Podcast, redet er immer viel darüber, dass es für Spieler wichtig ist, ja, dass sie auch nach den Spielen im VIP-Raum Präsenz zeigen, ja, und auch Gespräche suchen, weil, wie gesagt, es gibt halt auch ein Leben nach dem Sport, ja. Was war da deine Intention? Ging das auch schon so ein bisschen, ja, du möchtest dich zeigen, möchtest aber auch vielleicht mit Leuten ins Gespräch kommen?
Nee. Da gab es Kuchen umsonst. Dann ja. Johann war nicht mehr da.
Kalkül war das jetzt, glaube ich, nicht. Ich glaube vielmehr eher, dass super spannende Leute auch waren. Also die haben halt was zu erzählen. Wenn ich jetzt mit Leuten aus dem Basketball rede, da reden wir dann halt auch immer irgendwie über die gleichen Themen. Und ich hatte also viel mehr Spaß daran, interessante Leute kennenzulernen. Und ganz ehrlich, das auch, also einmal haben die Bock darauf, so ein bisschen das von mir zu hören, was, wie ich das so sehe, auch zum Sport. Und umgekehrt kann ich von denen wahnsinnig viel lernen und interessante neue Leute kennenlernen. Und um ehrlich zu sein, ich habe mit ganz vielen Leuten bin ich auch mittlerweile, also nach wie vor befreundet. Also Sponsoren aus allen Stationen, in denen ich gewesen bin, sind richtige Freundschaften daraus entstanden. Und die haben mich abseits des Feldes total weitergebracht. Und das sind ja häufig wirklich spannende Personen unterwegs. Für mich war das eigentlich echt immer cool und hat mir halt auch irgendwie die Möglichkeit gegeben. Also natürlich muss man immer so ein bisschen die Balance finden, weil die wollen dann halt auch nachbesprechen mal oder sind da mal kritisch dem gegenüber oder das oder so. Also da muss man so ein bisschen schon vorsichtig sein und gucken, wie man damit umgeht. Aber ich habe, oder also bei mir hat sich das viel eigentlich abseits vom Sport so dann abgespielt. Und das fand ich total toll. Und auch wenn Veranstaltungen mal waren, und die habe ich halt gerne auch mal mitgestaltet. Und ich glaube, das ist auch Clubführung und Identität des Clubs. Und ich glaube auch, dass die Vereine sich einen Gefallen tun würden, viel mehr Spieler mal, auch gestandene Spieler mal in eine Position zu bringen, da auch mehr Interaktion zu schaffen und Identität zu schaffen. Ich glaube, dass das keine, also man muss da auch natürlich auch ein bisschen eine Balance finden, es nicht unbedingt Ablenkung sein muss vom Basketball oder so, oder von der Aufmerksamkeit gegenüber dem, was du dann da leisten musst. Aber für die Clubs ist das auch eine Riesenmöglichkeit, Identität zwischen Sponsoren und Spielern und dem Club zu schaffen. Das ist völlig unterschätzt und machen ganz, sorry, wenn ich das sagen muss, aber ganz wenig Clubs proaktiv und auch gut. Also da habe ich eine Riesendiskrepanz gesehen zwischen dem, was ich glaube, was auch sehr gewertschätzt wird und dem, wie es dann in der Wirklichkeit gelebt wird. Ich fand es super cool und ich hatte glücklicherweise in allen drei Stationen super nette Leute. Und Dom, wenn du also davon redest in Göttingen, ich meine, das zahlt auch Göttingen, also zeichnet Göttingen aus. Also natürlich der ganze Fankreis und so dieser Identifikationsfaktor, der da mit reinspielt, nicht nur von denen, die im VIP-Raum sind, aber da sind total viele super nette und interessante Leute dabei. Ne? Ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
Ja, sehr interessant.
Umfangreich, sehr gut. Ich, also, da war schon wieder einiges dabei. Also, nee, positiv jetzt gemeint. Bei dir muss man immer nur mal einmal kurz, so habe ich mir das genau vorgestellt, einmal kurz anstacheln und dann kommt der Mello hier ins Erzählen und bringt ganz viele andere Punkte, die eigentlich gar nicht gefragt waren, aber total interessant sind. Die.
Wenn ich das noch sagen darf, also ich habe auch viel mit anderen Spielern darüber gesprochen, die damit am Anfang Schwierigkeiten hatten und dann aber auch gemerkt haben, dass das vielleicht sogar einen Weg für nach der Karriere ebnen kann. Also du weißt doch auch gar nicht, da sind tolle Unternehmer dabei oder Leute, die vielleicht auch was anzubieten haben. Und also das, man wäre töricht, wenn man nicht da zumindest mal so ein bisschen den Austausch sucht und guckt, hey, so, ne, gerade auch wenn man sich in seinem letzten Drittel vielleicht oder zum Ende der Karriere kommt, aber auch schon vorher einfach mal so ein bisschen links und rechts gucken und mal schauen, was das überhaupt bedeuten kann. Ne? Und es gibt viele Beispiele dafür, by the way. Ja.
Ja. Und da auch einfach, dann hast du auch als Spieler, kriegst du auch nochmal andere Wege für Wertschätzung. Also wo kriegst du Wertschätzung her? Kriegst du nur Wertschätzung, weil du jetzt den letzten Dreier da mega geil reingeworfen hast oder irgendwie so? Oder hast du halt auch andere Faktoren, wo du für als Mensch auch einfach wertgeschätzt wirst? Das macht dann ja auch zum Beispiel so einen Übergang. Das hast du ja offensichtlich erlebt, aber ich glaube deswegen, ich persönlich habe ja auch noch ein paar Kontakte in dem Sport und manche tun sich da sehr, sehr schwer mit diesem Übergang und haben da ganz lange dran zu knabbern und auch wirklich richtig Probleme mit, weil die in so ein Loch fallen, gar nicht wissen, ja, wer bin ich?
Ne? Aber und da muss man so. Da muss man auch sagen, dass manche Trainer das kritisch beäugen und die auch offen dafür sind. Aber nochmal, der Club ist doch eigentlich auch ein bisschen entscheidender.
Ja. So, das ist das gesamte System.
Genau. Und vielleicht, um den Punkt noch zu machen, bei mir ist es halt so gewesen, dass ich dadurch auch zu Sartorius gekommen bin. Also ungeplant, völlig ungeplant und so ein bisschen aus dem Nichts heraus entstanden. Zumindest, dass dann der Kontakt auch zu Sartorius entstanden ist und ich dann da eine Tür geöffnet bekommen habe. Natürlich musste ich dann mich da auch richtig zeigen und da einen vernünftigen Eindruck machen, sodass die auch sehen, okay, hey, wir machen das jetzt nicht einfach, um dem Club oder ihm dann Gefallen zu tun, sondern ey, das ist auch jemand, der sich hier richtig gut bei uns entwickeln kann. Aber auch Unternehmen suchen doch nach genauso Leuten und Spielern, die so eine Persönlichkeit haben und dann in so einem Unternehmen richtig auch mal aufgehen können und durch die Decke gehen. Das ist doch toll, ne?
Oh, jetzt will ich eigentlich das Fass noch aufmachen, Skills, die weiterhelfen, aber ich glaube, Dom, du hast noch, mir ist noch eine richtig coole Frage vorhin eingefallen, Nominierung müssen wir auch noch machen, aber na komm, ganz kurz,
ja, rein. Hoffentlich, die haben Bock,
ja komm, hauen wir jetzt mal
Leute, rein. Leuten, denen das gefällt, die hören sich auch alles an, ja, alles
okay. Ja, ganz genau, Dom, De Mello, so, jetzt komme ich hier mit den Namen doch durcheinander, wie oft ich hier auch
schon... Bei Doms verwirren dich, ne?
Kannst einfach bei Mello bleiben.
Mello, genau, so an Mello. Mello, was sind Skills, die man generell oder auch auf dich bezogen, die man so im Teamsport, Basketballsport vielleicht auch spezifisch lernt, die dir unheimlich oder die dir eben jetzt im Arbeitsalltag bei Sartorius total helfen, wo du so sagst, ey, hier habe ich einfach einen Vorteil Leuten gegenüber, die das so nicht erlebt haben?
Ja, also weiß ich jetzt nicht, ob ich das als Vorteil bezeichnen kann, weil das wäre so ein bisschen von oben herab. Ich glaube, so ein paar grundlegende Dinge, die man mitgegeben bekommt. Also das eine ist einmal so intrinsische Motivation. Also wer sagt einem denn, geh noch mal in die Halle und dribbel mal 50.000 Mal durch die Beine und vorm Körper und hinterm Rücken und mit links, bis du die Augen zumachen kannst und ohne Probleme, ohne dass du den Ball verlierst, in Spielsituationen auch mit links dribbeln kannst oder so. Also das machst du doch, weil du intrinsisch getrieben bist. Und das führt sich doch fort, auch im Unternehmen. Du holst dir die Sachen. Also ich glaube, das, was hoffentlich, was mich auszeichnet, also ich warte halt nicht, bis mich jemand nach etwas fragt, sondern ich hol's mir halt so. Ne? Und so die Attitüde, ich glaube, die hat man bei vielen Profisportlern. So, dann, dass man natürlich so Disziplin mitbringt, aber auch so Kommunikationsfähigkeit, Social Skill. Viel wichtiger im Berufsleben wird ja jetzt Emotional Intelligence. So, wie kannst du mit unterschiedlichen Charakteren umgehen? Kommt mal Kritik. Ganz ehrlich, wenn ich die Kritik, die mir gegenüber geäußert wird, vergleiche mit dem autoritären Führungsstil, den wir vorhin hatten.
Genau.
Also da fühlen sich vielleicht manche Mitarbeiter angegriffen und ich denke nur an früher und denke so, war gar nicht so schlimm. Also hättest du mir auch direkt sagen können. Also weißt du, ich glaube, man unterschätzt das wirklich sehr. Aber man kann auch nicht, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, weil ich auch Gespräche mit ein paar ehemaligen Spielern, Freunden geführt habe, die dann halt auch so einen Weg eingeschlagen haben. Wir sind doch charakterlich unterschiedlich und nicht alle sind dann halt irgendwie gleich. Deswegen bin ich immer vorsichtig, damit zu sagen, okay, die Profisportler, ne, wenn wir da Profisportler bei uns ins Unternehmen holen, Einzelsportler oder Teamsportler, aber selbst bei Teamsportlern gibt es totale Persönlichkeitsunterschiede. Aber mir hat es zum Beispiel, ist es glaube ich sehr leicht gefallen, mich im Unternehmen auch zurechtzufinden, weil Kommunikation kein Problem war. Englisch war auch zum Beispiel auch gegeben. Dann aber auch die Bereitschaft halt einfach viel dafür zu tun und zu opfern und sich da reinzuarbeiten.
Anpassung an neues System mit den ganzen Wechseln auch. Ne?
Genau. Und zum Beispiel, ich meine, habe ich ja gesagt, ich habe halt fachlich also bei null angefangen. So, ich habe dann halt einfach wahnsinnig viel dafür getan, um erstmal eine Ebene zu erreichen, wo ich das Gefühl hatte, jetzt kann ich ja mitreden. Also das ist, weil es dann doch schon sehr wissenschaftlich teilweise auch ist und man erstmal verstehen muss, worum geht es da eigentlich und ähnliche Dinge. Von daher glaube ich, dass man sich darüber erst bewusst wird, wenn man halt ein paar Jahre gemacht hat und dann wirkliche Parallelen ziehen kann. Und ich erinnere mich noch, dass ich gefragt wurde auch frühzeitig, ob ich nicht mal zum Beispiel in so Podiumsdiskussionen oder in verschiedensten Formaten mal zum Besten geben kann, wie jetzt die Parallelen vom Profisport zur Berufswelt sind. Und ich habe das halt abgelehnt, weil ich gesagt habe, kann noch gar keine Parallelen ziehen, weil ich habe das noch nicht durchlaufen, ich bin noch nicht da. Und ich glaube jetzt, nach ein paar Jahren kann man dann eigentlich wirklich verstehen, was hat mir jetzt geholfen von meiner Persönlichkeit, weil du bist dann ja doch ein bisschen auf dich alleine gestellt. Guck mal, im Sport, im Team, der Trainer sagt dir, wann du zum Training kommen sollst, dann gibt er vor, wie das Training aussieht. dir wird ja ganz viel vorgelebt. Dir wird ja, also dein Leben ist quasi, ne, wird so vordefiniert, so ein bisschen für dich, was den Sport angeht. So, jetzt gehst du ins Unternehmen. Jetzt musst du erstmal so, wie stehe ich auf? Wie bin ich produktiv? Wie strukturiere ich mich überhaupt? Was, ne, was zeichnet mich aus und so? Du musst das ja alles erstmal, wie gesagt, du musst dich neu erfinden. Und dieser ganze Prozess ist halt, ich glaube, für viele ehemalige Sportler wahnsinnig herausfordernd.
Ja, spannend,
Cool.
war sehr, sehr spannend. Ja.
Ja, Lennart hat es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Ich höre selber auch sehr, sehr viel Podcast.
Du hast einen Brain Pop.
Und ja, ich weiß gar nicht, in welchem Podcast ich das gehört habe, aber ich fand die Frage sehr interessant. Vielleicht müssen wir mal sehen, wie das ankommt. Vielleicht kann das ja auch eine Frage werden, die wir regelmäßig stellen. Mich würde interessieren, was war denn als Spieler dein größter Fehler? Was hast du daraus gelernt und was hast du diesbezüglich danach vielleicht anders gemacht?
Gute Frage. Ich glaube, da, also, womit ich mich viel auseinandergesetzt habe, ist das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, so Karriereentscheidungen. Also, ich habe mich zum Beispiel dafür entschieden, weil ich also mich auch in Frankfurt wahnsinnig wohl gefühlt habe. Und damals zum Beispiel hier Per Günther und Robin und so sich unter Mike Taylor da in Ulm super entfalten konnten und als Spieler richtig weiterentwickeln konnten und so. Trifft man so eine Entscheidung, nochmal auch unter den Umständen, die damals in der BBL vorgeherrscht haben, ne, mit der deutschen oder Ausländerquote und so weiter. Wann trifft man eine Entscheidung und wie berücksichtigt man, so wie gibt man sich selber die Möglichkeit, sich im frühen Alter richtig entwickeln und entfalten zu können? Eher als früh sich in eine Form zu pressen zu lassen und dann das auszuleben und da auch besonders gut drin zu werden, also kann man ja auch so sehen. Aber das habe ich sehr hinterfragt. Und solche Entscheidungen würde ich jetzt viel stärker abwägen, also auch zum Beispiel Karriereentscheidungen, ne? Wo geht man hin, warum, mit welchen Beweggründen und so. Und auch da nochmal, als junger Spieler fehlt so ein bisschen das Mentoring. Also hast du jemanden, der dich auf diesem Weg begleitet und dir da so ein bisschen andere Perspektiven aufzeigt und dich hinterfragt, so ein bisschen in dem Entscheidungsprozess? Ja? Das würde ich sagen, ja. Weil dann
Aber
ist so ein Karriereweg, so ein Karriereweg ja total beeinflusst durch so einzelne Entscheidungen, ne, die man dann da trifft. Oder gehst du für einen Trainer oder nicht? Weißt du? Also ist das ein Trainer zum Beispiel, wo du weißt, ey, der wird mich halt, der glaubt an mich, der wird mich richtig fördern, bei dem werde ich spielen. Aber wie gesagt, die Stadt ist jetzt nicht besonders sexy und vielleicht ist jetzt nicht so das so geil, wie ich mir das so wünschen würde. Aber das ist jetzt das, was ich bereit bin zu tun, um meine Entwicklung dadurch zu fördern. Solche Fragen.
Ja, dann würde ich doch aber sagen, wir haben hier ja, einiges an Themen angesprochen. Ich fand es sehr, sehr, sehr interessant. Aber die wichtigste Frage, und ich habe sie ja direkt am Anfang, habe ich schon gesagt, sind wir sehr gespannt. Wen würdest du gerne mal hier in diesem Format hören, Mello?
Ich frage es, ob ich einen nominieren kann oder mehrere nominieren kann. Weil
Frage ist, ob
also
du
ist
uns
ja die
Kontakt herstellen kannst oder.
das kann ich sicherlich tun. Ob die Bereitschaft der Person dann so gegeben ist, kann ich nicht genau sagen. Aber ich habe also drei auf jeden Fall, die sagen wir mal, ein interessantes Sammelsurium darstellen von unterschiedlichsten Charakteren, mit denen ich aber nach wie vor total gut befreundet bin und die ich auch alle drei total wertschätze. Also
Dann,
das
warte,
einmal.
dann sagen wir, mindestens einen müssen wir schaffen, ja? Also bei
Ja.
mindestens einen müssen wir durchkriegen. Wenn du jetzt drei nominierst, mindestens einen musst du uns irgendwie
Ich
da.
will ja, ich will ein bisschen, also bisschen Bandbreite bieten, ne? Und
Ja.
also einmal, weil ich unter ihm groß geworden bin und quasi mein Stadtnachbar ist hier und wir waren nach wie vor gut befreundet sind. Pascal Roller. Und
Lala.
ja, der zweite ist jemand, der, glaube ich, hier auch viele Facetten beleuchten kann, weil er nämlich auch ein Buch dazu geschrieben hat, auch zum Thema, so ganzen Thema Finanzen und ähnliches. Und auch diese ganze Networking-Geschichte und so. Ich habe einen Gastbeitrag geschrieben in seinem Buch. Ist Philipp Schwedhelm.
Ja.
Und der dritte ist ein ganz besonderer, auch, auf jeden Fall auf der Liste der sich sehr, glaube ich, sehr in der Liga ausgezeichnet hat auf verschiedenen Ebenen, ist Per Günther.
Oha, oha, jetzt haben wir hier aber mal erstmal richtiges Name-Dropping. Also ich krieg schon hier.
Ja, ein bisschen Reichweite.
Ja, ein bisschen Reichweite auch, ja, klasse.
Naja, ich wäre, wie gesagt, deswegen, ich habe drei genommen. Ich nicht weiß, also wen präferiert ihr jetzt und mit wem klappt es dann auch und so.
Alle,
aber
alle.
Ich glaube, es sind drei ganz unterschiedliche Typen und die alle unterschiedliche Dinge zu erzählen haben und von daher vielleicht für euch auch interessante Gesprächspartner sind und vor allem für die Zuhörer auch nochmal verschiedene, sagen wir mal, Clubs, Zeiten, ja, Persönlichkeiten und so weiter darstellen, die dann spannend für den Podcast sein können. Ne?
Ja, da können wir deinem Aufruf hier nochmal gerecht werden, auch für die jüngeren Generationen, da quasi Transparenz auch herzustellen, dass die mal von den alten Hasen, nenne ich sie jetzt mal, ich hoffe, ich trete da keinem zu nahe, sich ein bisschen was abgucken und lernen können und ein paar Brainpops haben können. Mello, vielen Dank, dass du da warst. Es hat uns riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, ja, auch, du konntest auch ein bisschen das hier genießen. Die Zeit ging rum wie im Fluch. Ich hoffe, für die Poppies auch, aber wir hören uns ja eh gleich nochmal in der Aftershow. Von daher, Mello, vielen Dank, dass du da warst.
Danke euch. Hat Spaß gemacht.
Danke auch von mir. Ganz, ganz viel spannende Eindrücke. Und ich, Lennart, meine Aftershow steht schon. Ich habe schon einiges mitgenommen hier.
Okay, ich höre es mir auf jeden Fall nochmal im Nachgang an. Ich glaube, da kann man einiges rausziehen. Gut, also bis dann, ihr Lieben.
Super, dann.
Tschüss.
A few moments later.
Ja, Dom, ist das jetzt komisch, dass die Poppies uns Tage später hören und eigentlich aber für die nur 2 Sekunden vergangen sind?
Das habe ich mich auch gerade gefragt, aber ich glaube, das ist auch, kann auch spannend sein, weil wir jetzt hier versuchen, etwas über die Folge zu erzählen, nachdem wir sie uns vielleicht schon ein, zweimal angehört haben.
Ja, vielleicht kurz zur Einordnung. Es ist Dienstag früh. Ich muss auch sagen, ich schinde hier meinen Körper für die Poppies, weil die Stimme klingt ja besser, wenn man was gegessen hat. Und normalerweise trinke ich ja immer nur meinen Bulletproof-Coffee. Und jetzt habe ich mir noch Nutella-Brötchen oder Brot geschmiert.
Ich hoffe, Jens Kettmann hört nicht zu.
Genau, das glaube ich auch. Das hoffe ich auch. Nee, aber wir wollen ja über die Folge nochmal kurz im Abschluss sprechen. Die Poppies haben uns auch schon lange gehört. Von daher, lass mal zum Punkt kommen. Hat denn bei dir, ich sag mal, nachgewirkt oder hat irgendwie noch deine Aufmerksamkeit gebunden, was der De Mello so erzählt hat?
Also eine Sache, ich sag ja immer, dass mir viele Sachen während der Show nicht auffallen. Das ist mir jetzt sofort aufgefallen. Und da war, als er das gesagt hat, war für mich gleich klar, ach, das ist auf jeden Fall was. Das hatte ich ja auch, glaube ich, in der Show erwähnt, dass ich schon was habe für die Aftershow. Ja, war dieser Punkt, wo er meinte, da ging es ja so ein bisschen darum, spielt er nochmal, hört er auf, hängt er die Karriere an den Nagel, diese Idee, dass wenn man nicht mehr bereit ist, gewisse Dinge so zu tun, um seinem eigenen Anspruch gerecht zu werden, dann ist vielleicht der Zeitpunkt erreicht, wo man darüber nachdenken muss, in seinem Fall die Karriere vielleicht zu beenden. Das war für mich so ein total spannender Punkt, weil man das auch so viel auf andere Bereiche halt sehr, sehr gut übertragen kann, wie ich finde.
Kommt so ein bisschen von dem Spruch, love it, change it or leave it irgendwie, ne? Der
kommt bei
mir gerade so ein bisschen.
Genau, und ich habe mich da auch so ein bisschen selber ertappt, weil, ich habe ja auch diesen Drang, hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber nicht stehen zu bleiben, sondern mich auch immer weiterzuentwickeln. Und ich glaube auch, wenn dieser Drang irgendwann weg ist, dann sollte ich mich vielleicht auch hinterfragen, ob das noch das Richtige für mich ist. Ne?
Ja, genau. Das hat bei mir auch total, das fand ich auch richtig gut, was er da erzählt hat. Und es kann ja wirklich jeder auf sich und seine, ich sag mal, berufliche Karriere, aber auch privat teilweise, kann man das ja auch gut anwenden. Trotzdem, um jetzt nochmal bei seinem Beispiel zu bleiben, finde ich das halt auch interessant, wie er damit umgegangen ist, weil er hat ja schon während der Karriere auch andere Sachen gemacht und sich anders fortgebildet und auch gesagt, wie wichtig das ist, da auch so einen Ausgleich zu schaffen. Und ich glaube auch, dass ihm das gut getan hat, insbesondere auch dann beim Karrierewechsel, sag ich mal, dann schon ein bisschen was zu haben. Aber wo ist dann halt diese Grenze erreicht, ne? Und das ist ja genau dieser Tipping Point, wo es dann quasi so ist, ich bin bei dem Eigentlichen nicht mehr all in, sondern bei dem, was ich mir jetzt hier nebenbei aufgehoben, und das nimmt jetzt über. Und das war bei ihm dann halt am Karriereende erreicht. Das fand ich auch wirklich sehr spannend, was er da so erzählt hat. Und was ich irgendwie auch besonders cool, oder wolltest du noch dazu was sagen?
Ja, jetzt, es war nicht unbedingt direkt dazu, aber ich glaube, man kann das darauf beziehen. Er hat ja sehr, sehr viel über Eigeninitiative gesprochen. Ja, dass es für ihn super wichtig ist. Und dann hat er was gesagt, da weiß ich nicht, da habe ich mich auch wieder so ein bisschen selbst drin entdeckt. Das war diese Tatsache, ja, dass man halt mehr machen sollte, als von einem erwartet wird. Ja, und das fand ich auch wiederum sehr, sehr spannend. Ja, also
Ja, hängt
das.
auch mit dem Punkt davor zusammen, ja.
Genau.
Ja, gut, ist aber immer auch die Frage, wie viel von einem erwartet wird. Wenn schon
Ja,
utopisch viel von
klar.
einem erwartet wird, dann würde ich nicht sagen, setz noch einen drauf. Aber ja, ich denke, es wird klar, was damit gemeint ist. Und was ich dann noch abschließend auch noch irgendwie, glaube ich, so neben dem, was du schon irgendwie unterstrichen und rausgestellt hast, noch interessant fand, war eigentlich diese Mentoring-Geschichte ganz am Anfang. Nee, nutze dein Umfeld,
Ja,
nutze
ja, ja.
die Ressourcen, die du schon um dich rum hast, im Freundeskreis, im beruflichen Kreis. Sprich Leute an, sprich vielleicht auch fremde Leute an und sag denen, ey, du machst einen richtig coolen Job, kann ich irgendwie was von dir lernen, kannst mir einen Tipp mitgeben. Hör diesen Podcast, das fand ich natürlich auch gut, dass wir das da einbringen können, weil das ist auch so ein bisschen das, was wir den Leuten hier ermöglichen wollen, ein paar, wie der Ami sagt, Brains zu picken, an die man vielleicht sonst nicht so rankommt. Und von daher würde ich sagen, lass uns doch damit diese Folge hier beschließen. Es hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht, war wunderbar. Bei mir hat es gebrainpoppt. Ich hoffe, bei den Hörer und Hörerinnen auch. Und jetzt mache ich das Ding hier fertig und dann geht das morgen online.
Genau, mir ging es ganz genauso. Ist wieder, ich habe mich diesmal in der Folge wirklich darauf konzentriert, mal ja noch aktiver zuzuhören. Aber wenn man das danach hört, das ist leider so, wie ich gesagt habe, du hörst einfach so viel mehr danach. Deswegen war das auch wieder sehr, sehr ja, interessant für mich.
Sehr schön. Dom, ich freue mich auf die nächste Folge. Wir haben ja einige Nominierungen bekommen und damit verabschiede ich mich. Bis denn. Ciao.
Ja, bis dann.